Okay, Frau Mohn. Also unser Thema heute ist eine Idee, die in den 80er Jahren aufkam. Hauptsächlich vorangetrieben wurde von zwei Initiativen. Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbshilfeinitiativen und Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen. Die haben damals eine These aufgegriffen eines Frankfurter Soziologen namens Beck, der die seinerseits wieder bei einem Ami geklaut hat, Friedmann. Die These hieß schön soziologisch, der Arbeitsgesellschaft geht die Arbeit aus. Gemeint war damit eine Diagnose, die hieß, die bürgerlich-demokratische Gesellschaft hat ein Hauptmoment des Zusammenhalts, das ist die Arbeit. Und wenn es davon immer weniger gibt, also immer weniger Leute in einem Arbeitszusammenhang stehen, und damit spielt er auf die Arbeitslosigkeit an, die in den 80er Jahren ja ständig zunahm, dann besteht eine Gefahr für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Die Idee, die dann aufkam, war, dann muss man also dafür sorgen, dass Arbeit nicht der einzige Zusammenhalt der Gesellschaft ist. Damit es aber andere Möglichkeiten gibt, müssten eigentlich die Leute ein Auskommen haben, losgelöst von der Arbeit, sodass sie sich, naja, was sich jeder darunter vorstellen will, ist dann sehr beliebig, so aufführen können, dass sie sowas wie gesellschaftliche Teilhabe praktizieren können. Das haben, wie gesagt, diese Initiativen aufgegriffen. Und heutzutage schreiben, das sind vor allem, wo ich jetzt draus zitiere, Leute von ATTAC, die auch auf dem Wiener Kongress dabei waren, der im letzten Jahr stattfand, da folgendes dazu, dass es gerade Erwerbslose waren, die eine Forderung nach Existenzgeld entwickelten, hing damit zusammen, dass sie praktisch als Erste erkannten, dass Versprechungen der Politik und Wirtschaft nach Vollbeschäftigung in der Realität scheiterten und in der Regel Erwerbslose am ehesten geeignet waren und sind, eine Lebensperspektive in Frage zu stellen, die ausschließlich die Lohnarbeit als Sinn des Lebens akzeptiert. Weiter. Bedingungen zu setzen, also Auflagen zu erteilen für den Erhalt von materieller Unterstützung, heißt in Zeiten einer immensen Produktivitätssteigerung mit immer geringer werdendem Arbeitskrafteinsatz Arbeit selbst zum herstellenden Produkt werden zu lassen. Oder Brücken in den ersten Arbeitsmarkt zu bauen, die zwangsweise errichtet werden, aber schnell als Luftnummern wieder in sich zusammenbrechen, um dem nächsten Beschäftigungsprogramm zu weichen. Der Realität einer nicht wiederkehrenden Vollbeschäftigung wird die Praxis von erzwungenen Arbeitseinsätzen entgegengesetzt. Da spielt der gute Mann einfach auf das an, was verstärkt im Zuge der Agenda 2010 und mit Hartz IV eingerissen ist, dass der Staat seine Arbeitslosen nicht in Ruhe lässt, sondern früher auf jeden Fall erstmal alles dafür getan hat, Ersatz zu schaffen, also sowas wie einen Ersatzarbeitsmarkt zu inszenieren, mit den Beschäftigungsprogrammen, die es damals gab und so weiter. Heutzutage noch was ganz anderes macht, nämlich einen richtig gehenden Arbeitszwang, der mit Arbeitsplätzen in dem klassischen Sinne, wo nämlich die Leute einen Lohn beziehen, von dem man, naja, mehr schlecht als recht leben kann, wo das überhaupt nicht mehr der Ausgangspunkt und der Zweck ist. Die Diagnose, auf die sich die Protagonisten dieser Idee berufen, ist also ziemlich eindeutig. Ich will sie hier nochmal zusammengefasst von denen, von denen, die das propagieren selber, nochmal benennen. Bisher sind in der BRD und vielen anderen Ländern soziale Ansprüche und Leistungen an Erwerbsarbeit gekoppelt. Das kann nur dann zu einer umfassenden Versorgung und Vorsorge führen, wenn weitgehend jeder eine solche Arbeit hat. Dieser Zustand der Vollbeschäftigung war aber offensichtlich historische Ausnahme. Es spricht nichts dafür, dass er wiederherstellbar wäre. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als Einkommen und Erwerbsarbeit zunehmend zu entkoppeln. Soziale Teilhabe oder Ausgrenzung hängen in Zukunft wesentlich davon ab, dass ganz real jeder über ein Einkommen verfügt, auch wenn sie oder er keine Erwerbsarbeit hat. Seitdem diese Diagnose so in der Welt steht, hat sie eine bemerkenswerte Karriere hinter sich gebracht, und das vor allem im letzten Jahr. Bis Mitte der 90er Jahre wurden Leute, die so ein Zeug erzählt haben, für Spinner gehalten. im letzten Jahr hat Aufsehen erregt, dass als erstes ein Unternehmer auf die Forderung eingestiegen ist. Der Typ heißt Götz Werner und ist Chef der Drogeriemarktkette DM. Und propagiert das bedingungslose Grundeinkommen, auf den werde ich noch öfters zu sprechen kommen. Er hat ein bemerkenswertes Interview in der Stuttgarter Zeitung von sich gegeben. Und der zweite Punkt, wo die Karriere noch etwas flotter vorangeht, ist, dass Professor Straupar, seines Zeichens Chefs des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, inzwischen auch dabei ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu propagieren. Bevor ich darauf komme, auch auf die Unterschiede, die zwischen denen existieren, die damals die Idee hatten, und zwischen denen, die heute das propagandistisch voranbringen, ein paar Anmerkungen zur Diagnose, wie sie da gestellt wird in puncto Arbeitsgesellschaft, geht die Arbeit aus, gesellschaftliche Teilhabe und das ganze Zeug. Das ist insofern wichtig, als die Fehler dieser Diagnose sich später in den ganzen Ausmalungen dieser Idee widerspiegeln. Erstens, der Arbeitsgesellschaft geht überhaupt keine Arbeit aus. Die Kapitalisten brauchen immer weniger Arbeiter, nicht weil sie keine Arbeit mehr brauchen. Oder ich will an dieser Stelle, weil es halt so lustig ist, gleich mal den Götz Werner zitieren. Der bringt den Fehler dieser Diagnose auf den Begriff. Das Interview fängt an mit Herr Werner, wie wichtig ist Ihnen die Schaffung neuer Arbeitsplätze? Das sagt der gute Mann, überhaupt nicht wichtig, sonst wäre ich ein schlechter Unternehmer. Als solcher habe ich meine Aufgaben zu erfüllen. Da fragt der Redakteur der Stuttgarter Zeitung, wäre es nicht Ihre vornehmste Aufgabe, Arbeitsplätze zu schaffen? Darauf der Werner, ich muss wirklich sagen, dass ich dieses Gerede von der Schaffung neuer Arbeitsplätze langsam nicht mehr hören kann. Warum wird dem so wenig widersprochen? Die Wirtschaft hat nicht die Aufgabe, Arbeitsplätze zu schaffen. Im Gegenteil. Die Aufgabe der Wirtschaft ist es, die Menschen von der Arbeit zu befreien. Und das ist uns in den letzten 50 Jahren auch grandios gelungen. Kann man die Sache auch sehen. Da wird der Redakteur der Stuttgarter Zeitung ein wenig nervös und sagt, Sie finden Arbeitslosigkeit grandios? Und sagt der Werner, Moment, noch keine Generation in Deutschland musste jemals so wenig arbeiten und hatte gleichzeitig einen solchen Lebensstandard wie wir heute. Da verwechselt er wieder sich und die Deutschen. Als ich ins Gymnasium ging, hatten zwei Kinder in der Klasse einen Fernseher und bei zwei Kindern in der Klasse hatten die Eltern ein Auto. Und so weiter. Jetzt der Stuttgarter Zeitungsredakteur. Aber der Wohlstand kommt doch von Arbeit, nicht von Arbeitslosigkeit. Wie schaffen wir es, dass wieder mehr Arbeitsplätze entstehen? Darauf der Götz Werner. Das ist nicht die Frage, die sich ein Unternehmer stellt. Kein Unternehmer überlegt sich morgens, wenn er in den Laden kommt, wie kann ich heute möglichst viele Menschen beschäftigen? Allein die Vorstellung ist schon absurd. Wo er recht hat, hat er recht. Die Frage lautet umgekehrt. Wie kann ich mit einem möglichst geringen Aufwand an Zeit und Ressourcen möglichst viel für meine Kunden erreichen? Jetzt lügt er wie gedruckt. Wie kann ich den Laden besser organisieren? Und besser organisieren heißt immer, Arbeit einzusparen. Das ist ein absolutes unternehmerisches Prinzip. Der Herr Redakteur. Aber Herr Werner, Sie haben bei DM, das ist eine Drogeriemarktkette, in den letzten Jahren doch selbst Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen. Ja, schon. Aber unser Unternehmen ist deswegen erfolgreich, weil es produktiver ist als andere. Weil es produktiver ist, wächst es. Weil es wächst, schafft es Arbeitsplätze. Jetzt kommt der Witz. Aber die gehen zulasten der Arbeitsplätze bei den Unternehmen, die weniger produktiv sind. Volkswirtschaftlich gesehen führt Erfolg bei gesättigten Märkten immer zum Abbau von Arbeitsplätzen. Das sagt er richtig. Wenn er es schafft, sich in der Konkurrenz durchzusetzen, die Mittel dafür kennt jeder, das heißt Rationalisierung. Er spart mehr Arbeitskosten ein als andere. Das kann sogar dazu führen, dass bei ihm deswegen insgesamt mehr Arbeitsplätze entstehen, und zwar schlicht und einfach dadurch, dass er andere Unternehmen übernimmt. Und das hat der gute Mann massenhaft gemacht. Er hat mit seiner durchrationalisierten Drogeriemarktkette ungefähr 700 andere übernommen. Und das Ergebnis war, dass in den Drogeriemärkten zum Schluss wesentlich weniger Leute beschäftigt waren als vor seinem Übernahmeeffekt. So geht Produzieren von Arbeitsplätzen in einem Unternehmen. Das plaudert er hier einfach so aus. Indem halt Arbeitsplätze woanders kaputt gemacht werden. Und das ist ein Prinzip, da hat er recht, das ist ein Prinzip der kapitalistischen Konkurrenz. Nur wie er es vorführt, mit welchem Zweck, da gibt es dann einiges dazu zu sagen. Also, nachdem er das gesagt hat, führt immer zum Abbau von Arbeitsplätzen, wird der Stuttgarter Redakteur langsam ganz nervös und sagt, Sie halten 5 Millionen Arbeitslose also für einen Beweis der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft? Darauf sagt er, zumindest ist es ein Ausdruck der Produktivitätsentwicklung. Und eine Produktivitätsentwicklung ist immer ein Fortschritt. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter 1959 einen VW-Käfer bestellt hat, da betrug die Lieferzeit 13 Monate. Können Sie sich das heute vorstellen? Das sagt der Redakteur kaum. Da fragt der Mensch, Sie wollen also sagen, dass es uns heute besser geht als früher? Da sagt der Werner drauf, wir leben quasi in paradiesischen Zuständen. Denn wir sind heute in der Lage, weit mehr zu produzieren, als wir sinnvoll verbrauchen können. Ein Beispiel. Wäre die Wiedervereinigung 20 Jahre früher gekommen, hätte es in Deutschland riesige Mangelerscheinungen gegeben. 1970 war die Wirtschaft einfach nicht so weit, mit einem Mal 17 Millionen Menschen mitzuversorgen. 1990 funktioniert das doch erstaunlich glatt. Niemand im Westen musste einen Mangel erleben. Jetzt sind wir schon handfest mittendrin in dem Thema, wo gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Fangen wir es hinten an, was der Mensch da erzählt. Als die DDR übernommen wurde, kam erst mal kein Mensch, noch nicht mal die Politik, auf die Idee, dass jetzt ein gigantisches Versorgungsproblem auf der Matte stehen würde. Schließlich war die DDR kurz vor der Übernahme noch die siebtgrößte oder siebtproduktivste Industrienation der Welt. Die hat sich nicht nur selber versorgt, die hat da ordentlich exportiert, namentlich in die BRD. Das Ding, wo er heute zusagt, Versorgungsproblem, ist ein Resultat der Übernahme, die genau mit denselben Mitteln und Maßstäben erfolgte, die er hierzulande als Prinzip der Wirtschaft und der Kapitalakkumulation propagiert. In der DDR wurde alles platt gemacht. Und zwar dadurch, dass hier sowohl die Produktivität vorhanden war, als auch die Leute noch massenweise beschäftigt waren, also die Arbeitslosigkeit war nicht ganz so hoch. Und da war das ein willkommener Anlass, die Überschussproduktion da drüben abzusetzen. Und das Resultat war, da drüben alles platt zu machen. Und da ist keine Versorgung stattgefunden, sondern die wurden dem hiesigen Geschäft eingemeindet. Und es fällt dem Stuttgarter Redakteur noch auf, der sagt nämlich, dafür sind heute im Osten 20% der Menschen arbeitslos. Darauf sagt der Werner, ja, schlimm genug. Aber diese ganze Diskussion um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit führt ins Nichts. Und jeder, der etwas von Wirtschaft versteht, weiß doch eines, die Zeit der Massenarbeit ist vorbei. Ist sie. Bloß, jetzt schauen wir mal die Diagnose an. Der gute Mensch behauptet, die Wirtschaft hat den Zweck, die Leute zu versorgen und Arbeit zu sparen. Weder das eine noch das andere ist wahr. Was die Herrschaften machen, ist Sparen von Arbeitskosten. Und das ist ganz was anderes als von Arbeit oder von irgendjemand entlasten. Das kann sogar der Augenschein zeigen. Ich will auf drei Sachen hinweisen. Erstens, wenn es darum ginge, Arbeit zu ersparen, wieso kämen dann dieselben Ökonomen wie der Strauper, die jetzt ein Grundeinkommen propagieren, auf die Idee, uns dauernd damit zu belämmern, dass Lohnverzicht Arbeitsplätze schafft? Da ist doch das Argument ausgeplaudert. Arbeit ist eine Frage der Kosten. Und die Unternehmer haben den Zweck, Arbeitskosten zu sparen. Wenn man ihnen dabei helfen würde, könnte man glatt noch arbeiten. Das ist zwar eine Lüge. Am besten arbeitet man umsonst, dann kriegt man auf jeden Fall einen Arbeitsplatz. Der zweite Punkt, die Menschheit mit Gütern zu versorgen, ist auch nicht wahr. Wieso gibt es denn die gigantischen Absatzprobleme? Ja, da kommt der Götz später noch drauf. Die Zitate werde ich auch noch bringen. Die sind vom Feinsten. An Güter kommt der Mensch nur dran, wenn er genug bezahlen kann. Und wie viel er zu bezahlen hat, hat einen Maßstab. Nämlich den Preis, der dem Unternehmen, das er produziert hat, erlaubt, mehr Geld zu verdienen, als die Produktion der Trümmer gekostet hat. Und darunter ist kein Gut zu haben. Jeder Unternehmer, der auf den Marktpreis trifft, den er mit seinem Kostpreis, mit dem, was er intern an Kosten realisiert, worunter auch die Arbeitskosten fallen, nicht herstellen kann, der geht da raus. Der produziert kein einziges zusätzliches Gut, sondern nimmt sein Geld und produziert was anders. Oder steckt es als Finanzkapital in Aktienportfolios oder ähnliches. Also ist nicht die Güterversorgung der Zweck, sondern die ist allenfalls ein Mittel für Realisierung von Profit. Und solange der Bedarf der Leute dafür nicht taugt, gibt es gar nichts. Der Punkt Arbeitsersparnis zum anderen. Geht mal zu Daimler-Benz. Da könnt ihr sehen, wie das mit der Arbeitsersparnis auch praktisch aussieht. Da geht ihr in Rohbau und da staunt man Bauklötzer über die Produktivität. Da gibt es eine Bahnstraße, da werden die Karosserien zusammengeschweißt von allen möglichen Sorten Autos. Tippenmix läuft da durch, klappt alles wunderbar, ganze fünf Mann stehen an dieser gigantischen Straße, um die Steuerung in der Hand zu haben und das Ding zu managen. Daneben gibt es aber, na, ich war jetzt vor einem Dreivierteljahr das letzte Mal da gab es 20 Arbeitsplätze, die waren in so Nischen links und rechts von diesem Band gestanden. Da habe ich mich erinnert gefühlt an die Zeiten von vor, na, das sind jetzt fast 40 Jahre. Da haben sie von Hand Blechteile in Formen gelegt und mit diesen Riesentrümmern Schweißzangen, wo jeder anderthalb Zentner schwiegt, die mühsam von Hand zusammengetackert. Wie gibt's sowas? Die höchsten Produktivitätseinrichtungen neben altertümlichstem Arbeiten, angestrengtester Arbeit, die Figuren haben an dem Dreischichtbetrieb noch gearbeitet. Ganz einfach, weil offensichtlich bei den Stückzahlen, die da produziert werden, bei den Unterschieden, die da stattfinden, viel Arbeit zu benutzen, für Daimler immer noch billiger ist, als dafür auch noch ein Automat anzuschaffen. Und noch ein drittes Beispiel, kann jeder, der will, zur Kenntnis nehmen aus der Berichterstattung im Fernsehen. Ein Beispiel rausgreifen, das ging um einen deutschen Hemdenfabrikant, der die etwas besseren Hemden produziert. Der hat vor 5 Jahren eine der produktivsten Fabriken aufgezogen fürs Hemdennähen, mit ziemlich hohem Automatisierungsgrad und allem. Die war jetzt relativ weitgehend abgeschrieben und die Überlegungen, neu zu investieren, das aufzupeppen, haben ihn darauf gebracht, dass er aus China ein Angebot gekriegt hat, dort eine Näherei aufzumachen, wo die Figuren, die auch nähen können, 75 Cent in der Stunde kosten. Hat er schnell durchgerechnet, seitdem produziert er in China, mit ungefähr 10-mal so viel Arbeitsaufwand, die er in seiner vorherigen Fabrik hier gehabt hat, und trotzdem billiger. Eben weil die Kosten dort drüber billiger sind. Da hat er schlicht und einfach den Investitionsaufwand, den er hätte, gerechnet gegen die Produktionskosten, die er mit den total billigen Figuren hat. Und siehe da, von wegen Arbeit ersparen. Kosten ersparen und dafür viel Arbeit war genau das angesagte Mittel. Und die Verhältnisse kann man überall antreffen. In der Regel gehen die Kostenersparnisse über, den Leuten weniger zahlen. Nur eine Zeit lang gut, bis der technische Fortschritt die Kostenersparnis per Maschinerie sogar die 75 Cent noch blamiert. Ja. Das Beispiel soll ja nur zeigen, der Zweck, den Leuten Arbeit zu ersparen, ist es nun wirklich nicht, was hier zu Hause ist. Also, was machen die guten Figuren mit dem Deuten auf das Faktum Arbeitslosigkeit der Gesellschaft geht die Arbeit aus? Ich sage Figuren, weil da fällt alles drunter. Da fallen diese Bundesinitiativen drunter, da fallen alle möglichen Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbsloseninitiativen, Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen, habe ich am Anfang genannt, bis wir wenig zu spät kommen. Zweitens, bei Attac eine Menge Theorien, das sind ganz unterschiedlicher Couleur. Drittens, Götz Werner, Unternehmer. Viertens, Straupa, Politikberater. sehr unterschiedliche Herkünfte, aus sehr unterschiedliche Zwecke, trotzdem an einem sind sie vereint. Das wäre eine grandiose Erfindung. Darum sage ich Figuren, um die alles zusammenzufassen. Ja, das können Sie ja finden, das ist nicht so gemeint, dann nehmen Sie es einfach zur Kenntnis. Ja. Außerdem gibt es so Leute wie den Götz Werner, da kann durchaus eine gewisse Verachtung mitschwingen. Ja. Wenn einer dermaßen der Menschheit helfen will, bin ich nicht sehr begeistert von so einem Mann. Gut, aber vielleicht kämen wir einfach auf den Inhalt der Sache weiter ein. Der zweite Punkt, auf den die Protagonisten, ist der schöner? Nö, gut. Die Befürworter des Grundeinkommens abheben, ist ein Punkt, wo sie tatsächlich was treffen und den sie aber auch falsch bestimmen. Das ist der Punkt, dass sie sagen, wenn schon in der Gesellschaft Vollbeschäftigung nicht mehr zu haben ist, dann ist es eine ziemliche Gemeinheit, die Menschen so zu behandeln, als gäbe es das noch. Das ist das, was ich eingangs zitiert habe, von dem Rhein, einer der Mitorganisatoren des Wiener Kongresses zu diesem Thema, der, wie ich zitiert habe, sagt, bei der herrschenden Vollbeschäftigung Auflagen zu erteilen, also zwangsweise Beschäftigungsprogramme aufzumachen, führt zu Luftnummern, die sich in sich zusammenbrechen und dem nächsten Beschäftigungsprogramm weichen. Das ist also die Kritik. Arbeitsplätze kann die Politik den Menschen nicht zur Verfügung stellen. Aber sie damit drangsalieren, dass sie sich so aufhören müssten, als ging es darum, eine zu kriegen, das macht die Politik schon. Das führt dazu, dass die Menschen sich immer mehr ausgegrenzt fühlen. Dass die langsam die Schnauze voll haben von der Gesellschaft. Dass sie ja so beschäftigt sind mit dem, womit sie drangsaliert werden. Ständig auf die Ämter rennen, ständig Nachweise bringen. Sich in die Konten schnüffeln zu lassen und in sonstige Privatvermögen. Das führt dazu, dass die Leute anstatt positiv zu der Gesellschaft sich zu stellen, gesellschaftliche Teilhabe zu entwickeln. Also Initiativen zu ergreifen und furchtbar demokratisch sich aufzuführen, sich abkapseln, sich ausgrenzen, weil sie auch ausgegrenzt werden. Und dann wird glatt noch der Hinweis, heutzutage nicht vergessen, der ist jetzt bei so einem Berliner Kongress wieder aufgekommen, und das, was kommt dabei raus? So Sachen wie in Frankreich. Da wird daran erinnert, dass im letzten Herbst in Frankreich diese Ausgegrenzten ja tatsächlich sich ein wenig unordentlich aufgeführt haben, nächtelang Autos angezündet haben, Schulen demoliert haben und ein einziges gigantisches Ordnungsproblem aufgemacht haben. Und erinnern Sie nicht umsonst dran, das ist wahr, die hiesige Politik hat ja auch die Frage gestellt, kann bei uns auch sowas passieren. Und die Ausgrenzerei wie in Frankreich ist ja hier auch nicht fremd. Auch sowas passiert. Nur, eins ist nicht ganz wahr, dass die Sache daher käme, dass die Leute immer noch so behandelt würden, als würden sie von der Politik auf einen Arbeitsmarkt im klassischen Sinne bezogen. Die Politik ist da längst drüber raus. Die hat nämlich ihrerseits eine Sortierung an den Leuten schon festgestellt und aufgemacht, die der alte Marx sogar mal vor über 150 Jahren entdeckt hat. Ich will jetzt nicht über den alten Marx reden, sondern über das, was die Arbeitsagenturen in Nordrhein-Westfalen jetzt als offiziellen Antrag an die Bundesagentur gestellt haben, nämlich ihre Praxis mal ein wenig in die Verwaltungsvorschriften einfließen zu lassen. Die haben nämlich festgestellt, unter dem Klientel, was sie haben, ihre Kunden, so heißt es ja bei denen, gibt es drei Abteilungen. Abteilung 1 ist die problemlose. Die sind wieder relativ gut zu vermitteln. Da ist Fordern und Fördern genau das Mittel. Darunter fallen, dann zählen sie alle möglichen Kategorien auf. In der Regel junge Leute, die eine Berufsausbildung haben für einen Beruf, den es ja glatt noch gibt. Es gibt ja massenweise Leute, die haben eine Berufsausbildung, bloß ist der Beruf schon längst wieder abgeschafft. Die jungen Leute sind auch noch flexibel und belastbar und so fort. Dann gibt es eine zweite Kategorie. Die nennen die Agenturen schon die schwer vermittelbaren. Da fällt alles Mögliche drunter. Es sind vor allem aber Ältere und vor allem Leute, die schon etwas länger arbeitslos sind. Da heißt also, schon lange nicht mehr beschäftigt, dann wird er wohl auch nichts dafür taugen. Oder es werden andere schon den Entschluss über den gefasst haben, dass er nicht taugt, dann brauchen wir es gleich gar nicht probieren mit dem. Und es fällt in Nordrhein-Westfalen inzwischen schon drunter, wo wohnt denn der Mensch? Da gibt es also schon sowas wie eine Sortierung in Wohnviertel, wo die armen Schlucker hausen, die über Alk 2 schon in entsprechende Wohnungen müssen, die angepasst sind an dem Preisniveau, was Alk 2 bezahlt. Da gibt es also schon Übergänge in das, was in Frankreich Banlieue heißt. Ghettos, Vorstädte, wo niemand anders wohnt als solche Figuren, sage ich schon wieder das böse Wort, also Leute, die ausgegrenzt sind, die als nicht vermittelbar gelten und wo der Arbeitgeber, der potenzielle, der sagt dann tatsächlich Figur, das ist nämlich dann verachtend gemeint, sagt, wenn der von dort kommt, kann der gar nicht für mich nützlich sein. Auch das gibt es dort schon im Ruhrgebiet. Also, die machen eine Trennung zwischen dem, was der Marx flüssiger Arbeitsmarkt, stockender Arbeitsmarkt und Bodensatz genannt hat. Der Bodensatz des absoluten Pauperismus, wo die Armut der Leute sowieso schon absolut getrennt ist von irgendeiner Aussicht fürs Kapital mal nützlich zu sein. Da ist das, was Sie als Diagnose sagen, in der Form wahrgemacht, dass der Staat schon längst über die das Urteil gefällt hat, ein Nutzen fürs Kapital in dem Sinne, dass sie einen bezahlten Arbeitsplatz kriegen, der dann ein schlechtes Leben zumindest gestattet, gibt es gar nicht mehr. Und wer sich die Gesetzgebung zu Alk II ein wenig ansieht, der stellt auch fest, dass der Staat die überhaupt nicht mehr darauf bezieht. Der macht was ganz anderes. Erstens, die Leute werden am Existenzminimum festgenagelt. Zweitens, wenn er die Leute noch auf irgendwas bezieht, dann auf lauter Jobs und Tagelöhnereien und Stundenlöhnereien, die keinem anderen Gesichtspunkt sich verdanken, als dass sie den Staat ein wenig von den Kosten entlasten, die er mit diesen armen Schluckern hat, die vollkommen darauf angewiesen sind, ein paar Mark vom Staat zu kriegen. Also diese ganzen Dinger wie 1-Euro-Jobs, diese Minijob-Dinger, großer Teil der Ich-AGs, sind überhaupt nicht darauf berechnet, dass der Mensch nur von sein Leben fristen könnte. Sondern dass er sich immer noch bemüht, von der Armut, die der Staat ihm einrichtet, ein paar Mark dazu zu verdienen und zack, kassiert der Staat einen großen Anteil davon, um seine Kosten zu verringern. Außerdem werden immer mehr Gelegenheiten entdeckt, wo der Staat sich mit diesen armen Schluckern sonstige Kosten spart. Was dann wieder die Befürworter des Grundeinkommens zum Teil unerhört schön finden, dass man nämlich einen Euro-Jobber dann in den Bereichen einsetzen kann, wo ansonsten kein Geld zu machen ist, ein bisschen in der Altenpflege, sofern man nicht den professionellen Pflegediensten in die Quere kommt, die dort draus ja auch gigantisches Geschäft machen. Dass man ein paar Zivis mit ersetzen kann. Dass also alles das, wo sich kein Kapital dafür interessiert, was der Staat aber irgendwie als notwendig erachtet, damit seine Gesellschaft nicht restlos vergammelt, dass ihm das auch noch ein wenig billiger erledigt wird. Das ist der einzige Nutzen, auf den der Staat die Leute noch bezieht und gar nicht auf den Arbeitsmarkt. Die Folge für die Leute ist klar, dass Leute, die davon betroffen sind, wenn sie sowas hören wie bedingungsloses Grundeinkommen, erstmal Hallo schreien, ist überhaupt kein Wunder. Weil für die ist das alles, was der Staat einrichtet, eine doppelte Drangsaliererei. Eine Drangsaliererei auf der einen Seite, mit dem, was der Staat Lohnersatz nennt. Er konkurriert nämlich gar nicht mehr, der arme Mensch, weil er nicht kann, weil er nicht darauf vom Kapital nicht gebraucht wird, um einen Lohn, um ein Einkommen, von dem er leben kann. Sondern ist vom Staat auf einen Lohnersatz festgelegt. Und der ist so definiert, dass er wirklich das absolute Existenzminimum ist. Zweitens wird er aber damit gar nicht in Ruhe gelassen, sondern zusätzlich drangsaliert, jetzt gar nicht mit Bezug auf den Arbeitsmarkt, sondern mit einem staatlich organisierten Ersatzarbeitsmarkt, der den Charakter hat, den ich vorher genannt habe, für den Staat alles Mögliche verbilligen, aber niemals ein Verhältnis von Lohnarbeit, Einkommen und Unternehmer aufmachen. Mit diesen zwei Ersatzdingern werden die Leute tatsächlich drangsaliert. Und dass dort dem einen oder anderen ab und zu die Hutschnur platzt, leuchtet mir durchaus ein. Das ist wirklich kein Vergnügen. Das ist der Punkt, wo diese Initiativen natürlich auf ihr bedingungsloses Grundeinkommen kommen sind, wenn wir schon mit Arbeit unser Lebensunterhalt nicht verdienen können, wenn wir schon in der Bescheidenheit existieren müssen, die da aufgemacht ist mit diesen Sozialleistungen, dann sollen sie wenigstens diese nutzlose Drangsaliererei lassen. Ja, das mag manchem einleuchten, der davon betroffen ist. Das wäre was. Die Frage ist nur, ist das so zu haben? Was machen Sie denn eigentlich damit auf? Ihre Diagnose heißt, diese Gesellschaft, die wie der Götz Werner offen ausplaudert, davon gekennzeichnet ist, dass sie Überfluss produzieren kann, dass es nur so kracht. Dass sie ihn nicht immer produziert, aber zumindest kann. Er sagt ja, die Fabriken sollen noch nicht mal alle ausgeleistet und es gibt einen Überfluss, das nur so scheppert. Eine Gesellschaft, in der materiell ein derart gigantischer Reichtum da ist, die produziert gleichzeitig auf der anderen Seite immer mehr massenhaft Leute, wo das Kennzeichen ihres Lebens absolute Armut ist. Diese Diagnose will komischerweise keiner von denen ernst nehmen und sagen, hoppla, was ist denn das für eine Gesellschaft? Können wir uns die leisten? Sondern das wird aufgenommen als, da muss man doch wenigstens die zusätzliche Drangsaliererei bei der Armut abschaffen können. Da muss man doch den Leuten, die nicht mehr gebraucht werden für den Reichtum, ein würdevolles Leben, ja und jetzt ernsthaft, in Armut einrichten können. Das ist das Erste, was uns sehr verwundern muss. Die Diagnose lautet nie, Mann, hier ist alles da für Saus und Braus. Organisieren wir es doch so, dass wir den haben. Andersrum. Wenn das Kapital uns nicht mehr brauchen kann, bitteschön, eine würdevolle Armutsexistenz. Das ist der erste Hammer. Die zweite Frage ist, wie geht die würdevolle Armut? Da kommen Sie glatt auf die Idee, wenn das Kapital uns schon nicht mehr beschäftigt, dann ist das Kapital nicht mehr unsere Einkommensquelle in der Form von Lohnzahlung. Dann muss doch der Staat sich auf den Standpunkt stellen, dass seine Bürger nicht vergammeln. Das ist die These. Man muss das Überleben können vom Lohn als Einkommensquelle trennen. Weil der Lohn das gar nicht mehr hergibt. Auch das nicht als Kritik an der Lohnarbeit gemeint, sondern glatt als Ergänzung. Und an der Stelle haben die Figuren, und das meine ich genau in dem Sinne, wie Straupar, ein Volkswirtschaftler, Politikberater und Ökonomieberater, und ein Götz Werner, Unternehmer, aufgehorcht. Die Idee fanden sie genial. Wie die das sehen, an der Stelle will ich jetzt mal weitermachen. Ich komme auf die anderen nochmal zurück, die das sehr menschenfreundlich sehen wollen. Beim Finanzieren treffen die sich nämlich alle wieder. Beim Götz Werner geht das so. In dem Interview geht es noch einigem dazwischen. Nach nochmaliger Zurückweisung vom Götz Werner, dass er Arbeitsplätze schaffen sollte, so weiter. Der Redakteur fragt. Trotzdem fordern Politiker, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften ständig bessere Rahmenbedingungen, damit mehr Arbeitsplätze entstehen können. Götz Werner, ich weiß. Aber wir müssen uns doch fragen, was ist eigentlich die Aufgabe der Wirtschaft? Es gibt zwei Aufgaben. Die erste, sie muss die Menschen mit Gütern und Dienstleistungen versorgen. Habe ich ja alles dazu gesagt. Und nie in der Geschichte hat die Wirtschaft diese Aufgabe so gut erfüllt wie heute. Wir sehen uns doch dem totalen Überfluss gegenübergestellt. Obwohl die meisten Fabriken längst nicht ausgelastet sind, wird alles produziert, was man sich wünschen kann. Der Redakteur produziert schon, aber die Leute haben nicht genug Geld, es zu kaufen. Der Werner, aha, jetzt kommen wir zur zweiten Aufgabe. Die Wirtschaft muss die Güter nicht nur produzieren, sie muss die Menschen auch mit ausreichend Geld ausstatten, um diese zu konsumieren. Der Redakteur, wieder ganz websig, ausstatten? Für Geld muss man arbeiten. Der Götz Werner, ja, ja, und wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, nicht wahr? Dieses Denken sitzt immer noch tief in den Köpfen, aber damit kommen wir heute nicht mehr weiter. Der Redakteur, also wollen Sie das Geld einfach verteilen? Das ist doch naiv. Götz Werner, meinen Sie? Lassen Sie mich bitte auf folgendes Phänomen hinweisen. Warum gehen in Deutschland Baufirmen zugrunde, obwohl es im Straßenbau dringend Bedarf gibt und wir die Leistung erbringen könnten? Der Redakteur, ja, weil der Staat kein Geld hat, die Firmen zu bezahlen. Ja, sagt der Werner, aber dieser Irrtum kommt zustande, weil es alles immer durch den Geldschleier gesehen wird. Der Lebensstandard einer Gesellschaft hängt doch davon ab, wie viele Güter sie produzieren kann, nicht davon, wie viele sie finanzieren kann. Nicht? Sagt der Redakteur. Der Werner, nein. Nehmen Sie die frühere DDR, dort gab es Geld im Überfluss, aber man konnte sich nur sehr wenig kaufen. Also was ist wichtiger, das Geld oder die Güter? Der Redakteur, was also schlagen Sie vor? Die Maschinen arbeiten und der Staat verteilt das Geld, damit die Bürger konsumieren können? Der Götz Werner, so ähnlich. Wir brauchen das bedingungslose Bürgergeld, eine Lebensrente für jeden Bürger. Selbstverständlich können solche Veränderungen nur schrittweise über einen längeren Zeitraum eingeführt werden. Also, in seiner Diagnose lügt der Mensch natürlich auch wieder, wie ich es vorher aufgeführt habe, von wegen die Leute mit Gütern versorgen. Ja, von den technischen Möglichkeiten, von der materiellen Produktion, alles da. Vom Zweck der Produktion, Profitproduktion, Pustekuchen. Zahlungsfähige Nachfrage ist das ganze Argument. Die Leute mit Geld ausstatten, ist ja allemal nicht Zweck der Wirtschaft. Sonst käme der gute Mann nämlich nie im Leben drauf, dass das der Staat zu machen hat. Weil dem Götz Werner ist es selbstverständlich, dass Lohn Kost ist von Unternehmerseite aus und dass man da so wenig wie möglich ausgibt, damit sich die Produktion rentiert. Logisch kommt er drauf, na, ein Problem haben wir schon. Den ganzen Krempel zu verkaufen, ist schwierig, wenn die Leute kein Geld haben. Soll doch der Staat es denen geben. An diesem Punkt bemerkt er etwas, was für ihn als Unternehmer unerhört spannend ist. Er ist nämlich bisher damit konfrontiert, dass in allen kapitalistischen Unternehmern ein Gegensatz existiert. Der Gegensatz heißt Lohn als Einkommen und Lohn als Kost. Die Leute, die da arbeiten, die stehen bis heute, zwar nicht mehr sehr vehement, aber immerhin noch auf dem Standpunkt, dass ein Arbeitsplatz, den sie haben, ein Lohn, den sie beziehen, doch bitteschön den Maßstab daran haben sollte, dass man davon leben kann. Und sogar in der Politik gibt es diesen Standpunkt noch, was man daran erkennen kann, dass es eine Debatte um einen Mindestlohn gibt. Weil die Politik es überhaupt nicht leiden kann, dass Leute einen sogenannten Vollarbeitsplatz haben, also tatsächlich über 40 Stunden in der Woche arbeiten gehen und anschließend bei den Sozialämtern anwässern müssen, weil das, was sie dabei verdienen, von vorn bis hinten nicht reicht. Sie ihre Miete nicht zahlen können, die Kinder nicht gescheit in die Schule schicken können und so weiter. Dass also immer mehr Sozialämtern, auch bei Arbeitsagenturen, Leute auftauchen, die einen vollen Job haben und zusätzlich Geld brauchen, weil es vorne und hinten nicht reicht. Das macht die Debatte um Mindestlohn aus. Für die Unternehmer ist der Lohn eine einfache Sache. So niedrig wie möglich. Ihr kennt vielleicht aus Fernsehdebatten diese saudummen Fragen. Sollen wir uns in Lohnfragen etwa mit China vergleichen? Dann sagen sogar VWL-Professoren, nein, das geht nicht, weil wenn wir einen bloßen China-Lohn zahlen, dann ist er nach einer Woche nicht mehr da, weil dann ist er verhungert. Also geht das nicht. Aber man müsste sich mit China vergleichen. Weil der niedrige Lohn ist ein Maßstab, an dem das Kapital mit seinem Profitinteresse gar nicht vorbei kann. Jetzt entdecken der Strauper, auf den ich noch komme, und der Götz Werner entdecken was. Ja, wenn der Staat dafür sorgt, dass Leben können und der Lohn getrennte Sachen sind, dann können wir loslegen. wenn es beim Lohn gar nicht mehr den Maßstab gibt, dass einer davon überleben kann, sondern dass das Überleben können Staatsaufgabe ist und das Kapital bloß ein Zubrote zuliefern muss, ja, dann geht das Lohninteresse des Kapitals total in Ordnung. Da ist sogar quasi bis auf Null alles drin. Wie das ein VWL-Professor ausdrückt, Politikberater, will ich jetzt hier einführen. Das ist der Straupaar, Chef vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut. Ihr werdet gefragt, ist schon wieder die Stuttgarter Zeitung, die steigt so richtig auf das Grundeinkommen ein. Warum propagieren gerade Sie die Abkehr von der Arbeitsgesellschaft? Weil ungefähr der Tenor aufgenommen ist von den anderen Befürwortern des Grundeinkommens. Da sagt der Straupaar, das tue ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich stärke der Arbeitsgesellschaft den Rücken, indem ich trenne zwischen Arbeit und Sozialpolitik. Derzeit wird der Rücken der Arbeitskräfte geschwächt, weil sie fast ausschließlich die gesamte Last der Sozialausgaben schultern müssen. Die Lohnnebenkosten sind das dominante Problem des Arbeitsmarktes. Das will ich aufbrechen. Da fällt sogar dem Stuttgarter Redakteur ein, dass das irgendwie was komisch ausgedrückt ist und fragt gleich, was hat denn das mit dem Grundeinkommen zu tun? Da sagt er, das hat sehr viel damit zu tun. Der Lohn wird befreit vom sozialpolitischen Ballast und entspricht der Leistung der Arbeitnehmer. Die soziale Sicherung wird davon abgekoppelt. Das ist das Grundeinkommen. Der Mensch redet also gar nicht von dem, was man so im landläufigen Verständnis und aus der politischen Debatte als Lohnnebenkosten kennt. Der redet gar nicht davon, dass die Leute von dem Lohn was abgezogen kriegen, für die Krankenkasse, für die Rentenversicherung, für die Arbeitslosenversicherung. Da wird er sowieso am laufenden Meter gespart. Der Mann macht bitter ernst. Das Soziale, das Überleben können, muss vom Lohn getrennt werden. Und macht die Frechheit auf, dass dann der Lohn der Arbeitsleistung entspricht. Wie will denn der überhaupt feststellen, welcher Lohn einer Arbeitsleistung entspricht? Die Leute, die am härtesten arbeiten, kriegen bekanntlich am wenigsten Lohn. Der sagt, entspricht der Arbeitsleistung nur aus einem Grund, da ist er sich als BWLer und VWLer todsicher. Arbeitsleistung ist gar nicht, was der schafft, was der leistet. Sondern die Entsprechung kommt einfach dadurch zustande, dass das Kapital sagt, so viel gibt's und mehr nicht. Das ist ein Lohn als taugliche Kost. Wenn ich einen Gewinn damit mache, dass ich meinen Leuten 1,50 Euro bezahle, dann ist 1,50 Euro adäquat zu der Arbeitsleistung. Und das hat mit dem Arbeiten nichts zu tun, sondern mit Arbeit als rentierlicher Kost. Und da ist nach unten erstmal überhaupt keine Grenze. Umgekehrt beim Straupaar, wenn ich beim Lohn was anders bezahlen muss, als das, was fürs Kapital rentierlich ist, dann bezahle ich auf jeden Fall immer zu viel. Also, das ist eine Idee, die haben die entdeckt. Leben können und Lohn sind zwei Paar Stiefel. Lohn soll nur noch eine einzige Bestimmung haben. Rentable Kost fürs Unternehmen und damit nach unten offen. Das merkt nicht daran. Naja, ist ja wurscht, was man. Der Redakteur fragt ihn, geben Sie also mit dem Grundeinkommen das Ziel der Vollbeschäftigung auf. Da äußert er sich gar nicht drüber. Das Ziel findet er sowieso blöd, hat er vorher schon gesagt. Sondern da ist alles gelöst bei dem guten Mann. Die Antwort darauf lautet nämlich, in meinem Modell gibt es gar keine Arbeitslosigkeit mehr. Die Arbeitslosenstatistik interessiert nicht mehr, weil aus dem Fakt der Erwerbslosigkeit kein spezifischer Anspruch mehr auf Leistungen besteht. In meiner Vorstellung wird der Arbeitsmarkt aber in Bewegung kommen und wir werden viel mehr Menschen in Beschäftigung haben. Ich will es nicht weiter zitieren, dann führt er aus, was in Beschäftigung haben dann heißt. Erstens, wir werden keine Arbeitslosen mehr haben, weil uns die Statistik nicht mehr interessiert. Da macht er glatt den Punkt auf, das was die Bundesinitiativen da genannt haben, als blöderweise sind alle Sozialleistungen damit verknüpft, dass es auf Arbeit bezogen wird. dass man mal in Sozialversicherung war und so weiter. Der sagt, gibt es alles nicht mehr. Der Staat zahlt den Leuten ein Grundeinkommen. Wie hoch das ist, holt er sich natürlich sofort beim Bundesamt für Statistik ab. Das ist das absolute Existenzminimum. Beziffert er auf 7.600 Euro im Jahr. Und damit ist alles erledigt. Dann gibt es keine Ansprüche mehr. Dann ist es auch scheißegal, ob die Leute einen Job haben, ob sie wo arbeiten gehen, ob sie ihr Leben aus diesem Einkommen fristen können. Zweitens sagt er aber, wie er das ausführt, komme ich noch drauf. Dieses Grundeinkommen wird dafür sorgen, dass die Leute wie die Geier hinterher sind, ein paar Mark dazu zu verdienen, um aus dem Elend, was ihnen mit dem Grundeinkommen aufgemacht ist, rauszukommen. Dann gibt es lauter neue Chancen auf Beschäftigung. Jetzt sagt er schon absichtlich gar nicht Arbeitsplatz. Die Leute kann ich stundenweise beschäftigen, die kann ich tagesweise beschäftigen. Die sind froh um jede müde Mark, die sie dazu verdienen können. Ungefähr so, wie er es jetzt ja studieren kann, bei den armen Leuten, die auf Alt-2 sitzen. Da gibt es genug Leute, die sagen, wenn ich denn einen Euro-Job nicht hätte, dann müsste ich am Monatsende manchmal hungern. Und das macht er zum Maßstab auf und sagt, Mann, da gibt es Beschäftigung. Das ist ein staatlich organisiertes Elend, wo jede Sorte ein bisschen was dazu verdient, den Leuten total willkommen ist. Ich will es mal zitieren, wie der gute Mann, da sieht man, was das für Zyniker sind. Er sagt, ich will die Abschaffung des Sozialstaates. Möglichst wenig Staat heißt das Ziel. Aber ich will trotzdem eine soziale Absicherung der Schwächsten der Gesellschaft. Weil es aber schwierig ist festzustellen, wer tatsächlich die Schwächsten sind, ich finde es gar nicht schwierig, der Mann schon, sollen alle ein Grundeinkommen haben, damit niemand verhungern oder ohne Obdach leben muss. Der Leistungsanreiz ist bei 7.600 Euro pro Jahr sehr hoch, wenn wir gleichzeitig alle anderen Leistungen abschaffen. Von diesem Geld in Deutschland zu leben, ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und jetzt schiebt der gute Mann noch einen nach. Natürlich wirkt es immer auch leistungshemmend, wenn wir garantieren, dass niemand verhungert. Dem Mann fällt es selber nicht auf, was er für Brutalitäten ausspricht. Aber er plaudert hier gnadenlos. Wir sind früher immer für bekloppt erklärt worden, wenn wir die Lohnarbeit erklärt haben. Und haben gesagt, das ist der Witz. Der plaudert gnadenlos aus, was das Prinzip Lohnarbeit im Kapitalismus ist. Es ist die blanke Not der Leute, die nichts besitzen, der Eigentumslosen, die sie dazu zwingt, sich dienstbar zu machen für die Eigentümer, für die Profitproduktion. Und das Resultat dieses Dienstes ist nichts anderes, als dass diese Not ihnen bleibt. Und dass das eine blanke Not ist, das drückt er glatt aus mit Verhungern. In den 80er Jahren wurden wir dafür verrückt erklärt, weil jeder auf dem Standpunkt gestanden ist, ach, es gibt doch einen Arbeitsplatz und da nimmt man teil an der Reichtumsproduktion, die in dem Unternehmen stattfindet. Der sagt ganz was anderes. Es ist der reine Zwang bis hin zur Existenzfrage, der die Leute zwingt, sich für ein Appel und ein Ei, für die Reichtumsvermehrung dienstbar zu machen, die alles nur in Geld misst und wo der ganze Zweck der Produktion der Geldüberschuss ist. Und jedes Lindern dieser Not, und die drückt er konsequent aus mit Verhungern, ist ein Stück Zurücknehmen dieses Zwangs. Und der Maßstab dessen, wie man die Leute zum Arbeiten bringt, ist das Überleben können. Konsequenterweise ist ein Maßstab für ein Grundeinkommen, ein Überleben können, was, wie er euphemistisch sagt, kein Zuckerschlecken ist, was die Leute dazu treibt, jede Sorte Job anzunehmen. Das ist ein Politikberater und VWL-Professor mit einem gigantischen Institut, was von den Zeitungen gern zitiert und gehört wird. Das sind Sachen, die haben die Erfinder dieses Grundeinkommens so nicht im Sinn gehabt. Das waren lauter menschenfreundliche Leute, die gesagt haben, zum Beispiel, was ich vorher gemeint habe, diese Drangsalierei könnte man doch wenigstens lassen. Nur, keiner von denen kommt, übrigens genauso wie Straupa oder Götz Werner, um die Frage drumherum, die sie sofort gestellt kriegen, von der Politik, natürlich von allen Presseleuten. Die Frage lautet schlicht und einfach, wer soll denn das bezahlen? Wenn ihr hingeht und sagt, wie der Götz Werner, der Staat soll das Geld zur Verfügung stellen, damit die mir alles abkaufen können, dann wird sie sofort gefragt, und wo soll denn das Geld herkommen? Und da gibt es seit Jahren gibt's da großartige Rechnereien. In Ulm ist ein ganz finanzwissenschaftliches Institut seit ungefähr 8 Jahren mit nichts anderem beschäftigt, als alle Furzlang neue Tabellen dort drüber rauszubringen, wie das Grundeinkommen finanzierbar wäre. Nein, die meinen das einfach ernst. Die kommen immer. Ich habe sie alle und ich habe sie alle kapiert. Sie werden lachen. Soll ich es Ihnen vorführen? Ich habe die kapiert und die kommen alle drauf, es geht. Weil das, was gehen ist, kommt ja jetzt gerade. Die gehen nämlich alle davon aus, konsequenterweise, wie meine ganze Einführung ja schon gezeigt hat, dass das Grundeinkommen an der Gesellschaft ja nichts ändern muss. Der Zweck der Wirtschaft, Mehrwertproduktion, Geldproduktion, das nur für Profit konsumiert wird, soll ja überhaupt nicht angegriffen werden. Also kann ein Geld, was von Staats wegen dafür benutzt wird, sowas wie ein Grundeinkommen zu bezahlen, ja auch bloß aus einer Wirtschaft kommen, die diesem Zweck gehorcht. Und dann rechnen wir als erstes mal aus, was wäre ein schönes Grundeinkommen. In den ersten Tabellen von 88 haben sie bescheiden angefangen bei 1300 D-Mark. Das war dort so die Obergrenze einer Sozialhilfe mit Wohnung und allem Pipapo. Und haben angefangen zu rechnen und dann ist relativ leicht. So und so viele Millionen Einwohner in der Republik, jeder dieses Grundeinkommen macht summa summarum so und so viele Milliarden Staatshaushalt. Sie rechnen natürlich sofort dagegen, dass andere Belastungen des Staatshaushaltes wegfallen. Das machen sie alle. Das macht auch der Straupa. Der hat mit seinen 7.600 Euro ausgerechnet, dass er für ein Grundeinkommen für alle Leute, für alle Deutschen natürlich nur, in dieser Höhe ungefähr 790 Milliarden Euro bräuchte. Und wenn im Gegenzug alle anderen Sozialleistungen wegfallen, einschließlich der Rente, des Arbeitslosengeldes und so weiter, für die wir heute 720 Milliarden ausgeben, dann gibt es nur eine Lücke von 90 Milliarden. Diese Lücke ist nicht übermäßig schwierig zu schließen, fällt ihm auch gleich auf, denn der Staat kann sich einen Haufen Geld sparen. Er braucht keine Bundesanstalt für Arbeit oder Arbeitsagentur, wie es heißt. Er braucht keine Rentenversicherungsanstalt. Er braucht bei den Krankenkassen keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter. Alles, was es an Sozialverwaltung und an Sozialüberprüfungsverwaltung gibt. Er sagt, das steht schon fast die 90 Milliarden einsparen. Ja, ungefähr 350.000 Stellen von Leuten, die da drin beschäftigt sind. Aber die kriegen ja dann ein Grundeinkommen, macht ja nichts. Sagt er noch hinterher. Es sind vor allem die Leute gegen das Grundeinkommen, die davon profitieren, weil sie nämlich solche Jobs haben. Der Typ ist schon frech. In derselben Art rechnen auch andere, die Ulmer als Beispiel für alle, auf die wird sich in der Regel von allen bezogen, in Attac bezieht sich alles auf diese Ulmer Künstlerinstitut. Die kommen auch drauf. Nehmen wir eine bestimmte Zahl, die soll immer etwas besser sein als ALG II, Sozialhilfe. Dann würde das so und so viel kosten. Dann kommen sie schnell drauf, was ist im Haushalt zum Gegenrechnen rechnen da. Kommen sie auf selber wie der Straupa. Sozialleistungen, die dann wegfallen können. Dann bleibt eine ziemlich große Lücke. Jetzt geht's los. Wie können wir die finanzieren? Auf was die kommen beim Finanzieren, ist überhaupt kein Zufall von ihrer Voraussetzung. Die Profitproduktion soll doch die Grundlage abliefern. Entweder sie sagen Take Half. Da machen sie es ganz simpel. Dann wird von jedem Einkommen, was über dem bedingungslosen Grundeinkommen liegt, Also von allem, was dazu verdient wird und das übersteigt, geht die Hälfte an den Staat. Können Sie dann eine schöne Einkommenstabelle machen? Unten ist natürlich das Einkommen besser, weil Grundeinkommen kriegt jeder. Und dann wird es immer flacher, je oben man kommt. Der Anstieg ist geringer. Der Witz ist, es wird nur dort Geld abgezogen, wo das Geld Einkommen in dem Sinn ist, dass es verfressen wird. Das Geld, was die Leute zum Konsumieren haben, davon soll der Staat abholen. Da kommen sie drauf, langt absolut nicht. Dann kommen weitere Vorschläge. Die liegen auf der Ebene der Haushaltsdebatten und der Finanzierungsdebatten der Politik. Vermögenssteuer. Kommen sofort drauf, aber Vermögenssteuer bloß von privaten Geldvermögen. Kapitalvermögen müssen drausbleiben, weil davon lebt ja die Geldproduktion. Also, die paar Sparten, Kröten, inklusive das, was ich ja heute zutage Leute ansparen müssen, weil sie ja auf die Rentenversicherung nicht mehr setzen können, die sollen Vermögensteuer abwerfen, Erbschaftssteuer. Aber nur, wenn nicht produktives Vermögen vererbt wird, genauso wie es die Bundesregierung auch diskutiert. Wenn unser einer von der Omas Häusel erbt, da ordentlich Erbschaftssteuer drauf. Wenn einer den Betrieb aus der Familie erbt, Finger weg, weil es sind erstens Arbeitsplätze, zweitens wird dort Geld produziert. Und das ist der Motor von der Ganze. Und in der Richtung gehen alle Vorschläge. Alles Vorschläge, die notwendigerweise realistisch sind. Jetzt will ich sagen, was realistisch heißt. Gehe ich hin und sage, ich trenne das Überleben können vom Lohn ab. Da kommt noch später beim Traber und dann floriert das Kapital natürlich ganz goldig, weil die Kosten sinken. Aber das wird eine Staatsaufgabe. Das, was überleben hast, wird eine Staatsaufgabe und muss bedient werden aus dem Staatshaushalt. Dann muss ich das Geld, was dafür aufgewendet wird, im wahren Sinne fiskalisch betrachten. Drum ist in Ulm das Institut genau das Richtige. Das ist ein Institut für Finanzwissenschaft, die machen nichts anderes als solche fiskalischen Rechnungen. Und die kennen davon die Prinzipien, die heißen nämlich: Der Haushalt muss ungefähr in Deckung sein. Der Staat kann sich nicht grenzenlos immer weiter verschulden. Gilt heute als anerkanntes Prinzip, obwohl es alles unbedingt stimmt. Zweitens, wenn er das tut, dass der Haushalt halbwegs ausgeglichen sein muss, dann gilt es bei Deckungslücken, und die entdecken sie bei ihrem Grundeinkommen immer, gibt es zwei Prinzipien. Erstens Einnahmen erhöhen, zweitens Ausgaben senken. In beiden Abteilungen, Ausgaben senken wie Einnahmen erhöhen, muss ich was berücksichtigen, dass das Verfolgen beider Prinzipien die Quellen meiner fiskalischen Finanzierung nicht kaputt macht. Also Ausgaben senken muss ich schwer sortieren, wie sie auf die Wirtschaft wirken und wie sie auf die Leute wirken. Einnahmen erhöhen muss ich schwer sortieren, welche Einnahmen sind fürs Wachstum der Wirtschaft schädlich und welche weniger schädlich. Und genau nach dem Prinzip gehen die Rechnungen los und aus. 88 mit ihren 1500 D-Mark haben sie ganz schnell gerechnet, nicht zu decken. Es fällt ihnen sofort ein, Ausgabenseite. Gehen wir runter auf 1300 Mark, gehen wir runter auf 1200 Mark. Und realistisch wurde es plötzlich dann, und da war immer noch eine ziemliche Deckungslücke, wo sie genau beim Sozialhilfesatz waren. Von der Freundlichkeit, von der Menschenfreundlichkeit ausgegangen. Genauso heute und heute noch mehr. PDS hat inzwischen das Thema aufgenommen, zack, sind bei 1000 Euro, alles in allem. Alles, was ein Alt-2-Empfänger heutzutage hat, mit Miete und allem, ne, liegt etwa in dieser Größenordnung. Und da sollen die auch noch die Krankenversicherung davon in Zukunft bezahlen, das fällt nämlich auch weg. Also selber die Krankenversicherung bezahlen, sind 200 Euro weg. Bleiben 800 Euro für alles, Miete überleben können und so fort. Bist du beim Sozialhilfesatz. Und es kommt notwendig dabei raus, wenn du sagst, die Reichtumsproduktion soll genauso weitergehen, wie sie ist. Und die ist die Einnahmequelle, aus der später der Staat ein Auskommen der Leute bezahlt. Dann musst du in dem Sinn fiskalisch denken. Dann musst du auch dazu übergehen, die Einkommen zu sortieren, wie du sie belastest. dann musst du hingehen und sagen, produktives Kapital darf nicht belastet werden. Da musst du hingehen und sagen, ich muss sortieren, welches Geld wird nur verfressen, was ist für ein Konsum da? Und was ist tatsächlich in der Lage, Kapital zu sein? So wie es der Staat auch macht. Die fiskalische Betrachtungsweise kriegt man mit über sämtliche Haushaltsdebatten. Ein Beispiel. Die sagen Take Half. Spitzensteuersatz wäre das erstens für alle und zweitens 50%. Es gab mal einen von 54. Warum sagt die Politik, der muss runter? Jetzt auf 40. Da stellt der Staat fest, dass ab einer gewissen Einkommenshöhe das Geld der Leute eine ganz andere Funktion kriegt. Der Spitzensteuer geht los bei einem Verdienst von ungefähr 250.000 bis 300.000 Euro im Jahr. Da merkt der Staat, oh hoppla, es gibt zwar Leute, die kriegen das hin, auch so eine Summe auf den Kopf zu hauen. Bloß, das sind gar nicht die, die bloß 300.000 verdienen. Die verdienen gleich ein paar Millionen pro Jahr. Die hauen auch 300.000 auf den Kopf. Aber ansonsten hat ab dieser Größenordnung das Geld eine andere Funktion, als auf den Kopf gehauen zu werden. Die legen es an. Und wisst ihr, wie er das spitz kriegt? Dass er sagt, Herrgott, sagt mir, stellen fest, mit dem, was wir eingerichtet haben, weil wir das Geldanlegen fördern wollen, dass die Leute, die glotzig verdienen, die sogenannten Einkommensmillionäre, fast keine Steuern mehr bezahlen. Die kriegen es hin, wie es heutzutage so schön heißt, sich arm zu rechnen. Weil Geldanlage ist ja kein Einkommen, sondern das kannst du davon abziehen. Und das soll auch so sein. Und deswegen muss auch der Spitzensteuersatz runter, dass Geld, was bloß wegen seiner Menge her die Bestimmung hat, Kapital werden zu können, wichtig ist, weil Kapitalvorschuss wird nur gemacht zum Zweck der Geldvermehrung, also vermehrte Einnahmen, aus der sich der Staat dann auch bedient, für so schöne Sachen wie Grundeinkommen. Und da sind sie saukonsequent fiskalisch und rechnen genau, wie der Staat in seiner Haushaltsdebatte das Zeug vorführt. Wir sind ja ein Finanzinstitut. Und so landen die, die mit aller Menschlichkeit anfangen, nachher bei ähnlichen Sachen wie Straupark, Witzwerner und so weiter. Die sind bloß ein Stück konsequenter. Wo die einen, die mit dem menschenfreundlichen Ansatz, noch der Gerechtigkeit ein wenig Genüge tun wollen, mit bei den Reichen ein wenig mehr nehmen. Etwas mehr Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und so weiter. Sind die Figuren saukonsequent. Beim Götz-Werner sieht es schlicht und einfach so aus. Der wird also auch gefragt, nachdem er sagt, man braucht eine Lebensrente, damit die Leute auch was kaufen können. Wird er gefragt, wie hoch sollte dieses Bürgergeld sein? Sagt er, hoch genug, um die Grundbedürfnisse zu decken? Und jetzt denkst du erstmal, oh hallo, 1300 Euro. Da liegt er ja glatt noch über dem, was diese Bundesinitiativen mit ihren 1000 bis 1200 vorschlagen. Sagt der Redakteur, schöne Idee. Und wie wird das finanziert? Sagen Sie jetzt bitte nicht, wir brauchen mehr Steuern. Jetzt ist der Mann ganz frech. Keine Angst. Ich bin dafür, alle Steuern abzuschaffen. Bis auf eine. Jetzt ratet mal welche. Natürlich die Mehrwertsteuer. Da fragt der Stuttgarter Zeitungsredakteur, wie hoch soll die dann sein? Das könnten so 48-52% sein. Sie machen Witze. Der meint es ernst. Nein, sagt er. Zählen Sie doch mal alle Steuern und Sozialleistungen zusammen. Da haben wir doch schon eine Staatsquote von rund 48%. Wenn die nur noch über die Mehrwertsteuer zu finanzieren wäre, hätte das riesige Vorteile. Da fragt der Mensch, welche denn? Sagt er, die Mehrwertsteuer ist die einzige Steuer, die den Wertschöpfungsvorgang nicht behindert, nicht bremst, nicht verzerrt. Das heißt, die ganze Produktion wird steuerfrei gehalten und es kann unbehindert investiert werden. Das sagt der Zeitungsredakteur. Also noch mehr Entlastung für die Unternehmen und noch mehr Belastung für die Verbraucher? Sagt er, nein. Einfach mehr Klarheit und mehr Fairness. Ich weiß, dass die Politiker unterschiedlichster Couleur fordern. Wir müssen die Reichen besteuern, die Unternehmen müssen wir besteuern und damit den kleinen Mann entlasten. Das ist eigentlich eine Lüge. Warum? Weil Unternehmer und Unternehmen faktisch keine Steuer bezahlen. Da wird Ihnen aber von einigen Unternehmerkollegen widersprochen, sagt der Redakteur. Sagt er, jammern gehört zum Handwerk. Aber jeder Unternehmer weiß, was man mit Steuern macht. Man muss sie einkalkulieren. Alle Steuern, die die Unternehmer zahlen, fließen in den Preis für die Produkte ein. Letzten Endes zahlt immer der Verbraucher. Es ist nicht ganz wahr, was er da in die Welt setzt. Das muss einer erst mal hinkriegen. Der muss sich gegen die Konkurrenz durchsetzen können, um zu sagen, mit meinen Preisen ist alles verdient, alle Steuern und so weiter. Und ins Gras beißen tun die Konkurrenten. Dann stimmt es. Bei der Mehrwertsteuer stimmt es allemal. Aber bei anderen Steuern stimmt es nicht. Weil da sagt der Staat erstmal, es gibt einiges, was er haben will, egal wie das Unternehmen dasteht. Bei der Mehrwertsteuer stimmt es total. Darum steigt er auch auf die ein. Jedes Unternehmen kann das, was es selber an Mehrwertsteuer bezahlt, von der Steuer abziehen, die es an Mehrwertsteuer einnimmt. Das ist der sogenannte Vorsteuerabzug. Und dort drüber ist dafür gesorgt, dass die Mehrwertsteuer tatsächlich nur von den Konsumenten bezahlt wird. Der gute Mann ist an der Ecke deswegen so saukonsequent. Weil das hat er auch von der Politik, wo er sagt, das ist die, die Unternehmen nicht belastet. Weil er sagt, an der Stelle ist ganz klar geschieden, im Hinblick darauf, was ich vorhin gesagt habe, physikalisch denken. Es wird das Geld besteuert, was nur fürs Konsumieren ausgegeben wird. Der Endverbraucher zahlt. Es wird für alles bezahlt an Steuern, wo Geld verausgabt wird für Zeug, was nur in die Konsumtion eingeht und was nicht dafür bestimmt ist, wieder neues Geld zu produzieren. Alles Einkaufen, was stattfindet dafür, um Geldproduktion anzukurbeln, also irgendwelche Unternehmen aufzumachen oder sonst irgendwas, das wird ja von der Mehrwertsteuer gar nicht belastet, weil alles, was dafür an Mehrwertsteuer bezahlt wird, wird im Endprodukt an den Verbraucher weitergegeben. Es ist also endlich das geleistet, was die Fiskalpolitik immer will. Möglichst bloß da was nehmen, wo das Geld gar nicht zum Zwecke seiner eigenen Vermehrung benutzt und behandelt wird. Das ist das Schöne an der Mehrwertsteuer. Drum steigt er sofort drauf ein. Seine Unternehmer, die jammern aus einem anderen Grund. Die sagen, alles, was der Staat einkassiert, kommt die Verbraucher nicht, um bei uns einzukaufen. Ist auch nicht wahr. Wo kauft denn der Staat ein? Der produziert doch gar nichts selber. Der kauft genauso bei Ihnen ein. Es gibt eine Umschichtung bei dem Zeug. Das ist alles. Aber zurück zu dem Witz. An diesem Punkt sprechen Sie aus, was der Haken am Grundeinkommen ist. Es ist eine Überantwortung der Existenz der Leute an die Fiskalpolitik, an den Staatshaushalt. Das sagt doch der Straubhaar auch. Wo denn? Nein, das hat. Kann da alle mal noch diskutieren, aber erstmal, wenn Sie sagen, ich verwechsel alles, müssen Sie sagen, wo. Erst einmal sagen die Existenz, Grundeinkommen und so weiter selber. Zweitens verwechsel ich es nicht wegen der Geldsumme. Das sagen alle selber, dass der Staat jetzt einen Haufen Sozialleistungen bezahlt. Tue ich ja gar nicht. Ich habe die ganze Zeit von den Ulmern erzählt und dass die von einem ganz anderen Ansatz auf das Thema kommen. Das Ergebnis, wenn die rechnen, ist nach demselben fiskalischen Prinzip ausgetüftelt, sodass zum Schluss rauskommt, das Grundeinkommen kann auf keinen Fall mehr als 1100 Euro sein. PDS wird dann großzügig und sagt 1150. Und es gibt eine riesige Deckungslücke beim Haushalt, wo noch nicht ganz klar ist, wie es gedeckt werden soll. Auf jeden Fall so rum, dass das Prinzip der Produktion auf Profit kommt es an, nicht tangiert werden darf. Und in der Rechnung, wo sie immer realistischer werden, kommt dann der Witz raus, warum sie bei denen landen. Sie fangen an mit 1300 Euro und sagen, die Deckungslücke ist nie schließbar, landen so bei 1150. Und das gibt den Ausblick, was damit aufgemacht ist. Überantworte ich des dem Staat. Dann gilt dem sein Einkommen genauso prinzipiell als Abzug vom Profit, wie das, was die Unternehmer beklagen beim Lohn. Weil das Geld kommt von gar nirgends anders her, als von dem, was die Wirtschaft an Überschuss produziert, wo es immer mehr Lohnkosten sparen muss. Und an der Stelle kommen sie alle drauf, zu sagen, wenn also es auftaucht, dass der Profit weniger abgeschöpft werden kann, dass die Unternehmer sich das nicht leisten können, so viel Steuern oder sonst was, dann muss das Grundeinkommen dem angepasst werden. Es ist also eine Abtrennung. Es ist nicht mehr das Kapital, was mit seiner Kostenkalkulation eine ständige Verarmung der Leute betreibt, was dort darüber konfrontiert dann auch ist, mit einem mehr oder weniger existenten Abwehrkampf der Leute dagegen. Für diesen Gegensatz Lohnarbeit und Kapital, für die eine Seite das alles nur kostet, für die andere Seite notwendig, sich als Lebensmittel zu bewähren, sind mal Gewerkschaften erfunden worden und so weiter, die genau diesen Gegensatz am Kapital austragen wollten. Heute tun sie es immer weniger. Das ist weg. Das, wovon man lebt, was die Lebensqualität ist in puncto Höhe des Einkommens, ist eine alleinige Frage, was der Staat sich gestattet, an Haushaltsquote dafür aufzumachen. Ist also eine Frage seiner Einnahmesortierung, ist eine Frage seiner Ausgabensortierung. Wo spare ich was? Wie das beim Staat aussieht. Und nirgendwo kommt vor, dass der Staat ein ganz anderer dafür werden muss. Wäre aber kloppt, das ganze Prinzip aufrechtzuerhalten und dann sagen einen anderen Staat. Kann auch jeder heute schon studieren. Es gibt nämlich Ausgaben, die sind schweinenotwendig. Die haben erstens den Charakter, die sind notwendig dafür, dass Wirtschaftswachstum weiter klappt. Die sind zweitens dafür notwendig, wie die Politik es heute so schön sagt, dass wir wieder Nummer 1 in Europa und in der Welt werden. Also, dass der Staat seine Potenzen erhält, mit denen er Einfluss auf der Welt ausübt, mit denen er Macht ist in der Welt und so weiter. Danach kommt das, was übrig bleibt, als Maßstab für die Lebensqualität der Leute. Und der wird heute schon benannt, ungefähr auf der Ebene von Alt-2, und da muss man froh sein, wenn es dort bleibt. Und jetzt muss ich gar nichts verwechseln. Jetzt sagen Sie mir einen, der sagt, hey, da machen wir Saus und Braus. Das ist die Organisation einer Armut, und was ich dazu meine, und das habe ich jetzt belegt, wie das dann aussieht. Die mitten in einer Gesellschaft, die eine Überflussproduktion hingekriegt hat, dass ich selber gar nicht weiß, wohin mit dem Zeug, den Leuten beibringt, ey, ihr müsst saufroh sein, wenn euch der Staat wenigstens nicht verhungern lässt. Und da frage ich, wollen wir uns das leisten? So, jetzt können wir in die Debatte einsteigen. Also, was habe ich verwechselt? Wo denn? Das habe ich mir schon gedacht. Alles gesagt, ja. Habe ich alles gesagt, ja.
Also, um das ein bisschen abzukürzen, ich weiß nicht, was ich zu Anfang gesagt habe, aber mir gefällt nicht die Art und Weise, wie ich das gesprochen habe. Ich habe selber mal, um das Thema in der Gewerkschaft einzuführen, ein Papier geschrieben, und das ist auch meine eigene Motivation, da in der Zeit gut zu machen. Thank you.
Da, wo sie Revenue sind, ja. Sie müssen einmal zuhören. Na also. Wie bei der Einkommensteuer. Kenne ich alles. Ich will über was anderes reden. Es mag ja sein, dass die Idee des Grundeinkommens, habe ich ja angefangen, eine ist, den Leuten soll es nicht so dreckig gehen. Nee. Bloß, haben Sie schon mal einen Frosch geküsst?
Nee.
Warum eigentlich nicht? Da steckt immer ein Prinz dahinter, oder? Ja, tu ich. Ich kann Sie aber nur so ernst nehmen, wie das, was ich sage. Ich will Ihnen sagen, warum ich auf Froschküssen komme. Es gibt das Märchen vom Froschkönig. Da muss man den Frosch küssen und bing, hat man einen Prinz vor sich. Der Witz ist, da hat vorher eine Hex den Prinz in den Frosch verwandelt. Also der Prinz muss in dem Frosch drinstecken, sonst kann er beim Knutschen nicht rauskommen. Da jeder weiß, dass in einem normalen Frosch kein Prinz drinsteckt, macht er das mit dem Froschknutschen nicht. Umgekehrt, so viel zum Bürgereinkommen. Ich kann ja sagen, ich habe die Vorstellung, dass wenn der Staat die Armutsverwaltung ganz übernimmt, das eine prinzliche Aktion wird. Dann rede ich aber drüber, ob in dem Frosch, den man hier knutschen soll, wirklich ein Prinz steckt. Das ist meine Rede. Den hat nämlich vorher keiner reingesteckt. Und wie die BGE, die passen ja zu Ihnen ins Netzwerk, oder? Ja, das sind die Bürgerinitiativen und so weiter. Wie die das vorstellen, kann ich Ihnen vorlesen. Ich kenne die ganzen Bücher. Ich habe studiert wie ein Vergifter den ganzen Krempel. Nein, die Diskussion ist. Sie haben doch die ganze Zeit geredet jetzt. Ja doch, Sie haben eine Broschüre gemacht, ist alles, was rauskommt. Ja, mein Gott, hier war ein Vortrag angesagt.
Ja, das war mir nicht klar.
Da kann ich Ihnen alles helfen. Kurz genug, sonst mache ich zwei. Also wie in den Broschüren wird vorgestellt, das wäre alles wunderbar, wenn die Leute nicht mehr drangsaliert werden und trotzdem Geld hätten zum Auskommen. Und da kommt vor, es müsste auch noch höher liegen als die jetzige Sozialhilfe. Kommt alles drin vor. Wie intern diskutiert wird, geht so. Zunächst müssen wir uns darüber verständigen, wie hoch ein Grundkommen sein soll, weil wir erst dann kalkulieren können, wie hoch die Kosten sind, die im Bundeshaushalt dafür in Anschlag gebracht werden. Es müsste aber schon gehen. Immerhin ergibt sich aus Berechnungen von Helmut Pelzer, das ist einer von den Ulmern, und Udo Fischer, die auf der Basis von jüngeren Zahlen vorgenommen wurden, dass die deutsche Volkswirtschaft unter Beibehaltung des Status quo durchaus in der Lage wäre, ein angemessenes Grundeinkommen zu tragen. Das ist das, was ich mit den Rechnungskünsten vorgetragen habe. Man muss ein Grundeinkommen, man kann sich vorstellen, das ist mein Beispiel mit dem Frosch, es wäre schön, wenn jeder 1500 Euro hätte. Und davon sich was leisten könnt und sich von den blöden Kapitalisten nicht drangsalieren lassen müsst und vom Staat auch nicht. Dann wird man schweinerealistisch und sagt, es muss finanzierbar bleiben unter Beibehaltung des Status quo. Dann darf aber das Grundeinkommen nur so hoch sein, dass die Finanzierbarkeit berechenbar ist. Ich halte die Idee für falsch. Die Idee ist ungefähr so gut wie das, was die Linkspartei im Wahlkampf auch alles vorgeschlagen hat. Die Idee besteht eigentlich nur in einem. Man kann sich den Kapitalismus viel freundlicher vorstellen, als er ist. Das ist der ganze Witz, warum ich auf das Beispiel mit dem Frosch komme. Es ist nämlich die Tour, nicht zur Kenntnis zu nehmen, was der Zweck der kapitalistischen Produktion ist und die Resultate dessen, was heutzutage los ist, die Armut samt Drangsalierei der Leute, die ist davon notwendiges Resultat. Und jetzt gibt es immer wieder Ideen, sich das anders vorzustellen. Ich kann mir das anders zurechtdenken. Ich denke mir zum Beispiel zurecht, wenn der Staat jedem ordentlich was geben täte, dann könnte das alles laufen. Und dann wäre die notwendige Konsequenz des Kapitalismus plötzlich weg. Dagegen argumentiere ich, nicht weil ich besser einen Vorschlag habe, sondern weil ich sage, Leute, macht euch nichts vor. Es kommt nichts anderes als ein Selbstbeschiss bei raus. Und wenn es die Politik tatsächlich aufgreifen würde, woran ich nicht glaube, dann geht es euch kein Stück besser als jetzt, sondern ihr habt bloß Angst vor euch. Die Fiskalpolitik ist die Verarmungspolitik, die an euch durchexerziert wird. Und wie die aussieht und von welchem Kaliber die ist, kannst du genau an der studieren, die es heutzutage gibt. Ich will es mal umso mehr deutlichen. Es hat vor 2 Jahren in Attac und übrigens auch im Netzwerk einen großen Jubelschrei gegeben über den Lulu in Brasilien. Das wissen Sie vielleicht nicht, da weiß ich vielleicht mehr als Sie. Im Netzwerk 27 Artikel. Brasilien macht Grundeinkommen. Der Lulu hat nämlich beschlossen, das führt Brasilien ein. Auf brasilianische Maße, aber 90 Real soll jeder Brasilianer haben, weil keiner soll verhungern. Unter dem Straubhaus ein Argument. In Brasilien soll keiner mehr verhungern. Alaska ist wieder was ganz anderes. Ja, Alaska lebt sowieso nicht von kapitalistischer Produktion, sondern von Öl. So, dann hat der Lula gesagt, 90 Real, das sind ungefähr 15 Euro. Soll in Brasilien jeder haben, damit muss man in Brasilien nicht verhungern. Da fiel dem Staat aber sofort ein, ah hoppla, ein paar zivilisatorische Errungenschaften wollen wir schon damit verbinden. Da haben sich einfallen lassen, das kriegt nicht jeder, sondern bloß jeder, der sich ein wenig zivilisatorisch verhält. Der muss die Kinder in die Schule schicken. Der muss ab und zu sich vorführen, dass er mal zum Arzt geht, seine Krankheitsüberwachung macht und so weiter. Und da haben sie festgestellt, es ist schon relativ schwer durchzusetzen. Dann haben sie als nächstes, sie haben 5 Milliarden Real im Haushalt dafür veranschlagt, war eh schon schweinewenig. Das langt nicht ganz. Dann sind sie hingegangen und haben das Geld ersetzt durch Lebensmittelgutscheine. Als nächstes sind sie hingegangen und haben gesagt, jetzt müssen wir das aber halbwegs kontrollieren, was wir an sozialen Auflagen da machen. Dann haben sie in ein paar Provinzen angefangen und da haben sie festgestellt, ja, wenn wir das flächendeckend machen, dann kostet zwar dieses Nicht-Verhungern-Geld uns ungefähr 6 bis 7 Milliarden Real im Haushalt, aber das Aufpassen drauf, dass die Leute dann sich halbwegs zivilisiert benehmen und die Kinder in die Schule schicken und so weiter, kostet glatt 17 Milliarden. Jetzt haben die nicht den Schluss draus gezogen. Dann lassen wir das aufpassen bleiben, soll halt jeder so Geld nehmen. Die haben den Schluss draus gezogen, dann lassen wir das ganze Programm sausen. Da geht der Staat richtig hin und sagt, entweder ich übernehme ein Stück weit fürs Nicht-Verhungern-Können Verantwortung, dann will ich die Leute aber meinen Zwecken gemäß dann Schuhriegeln zurechtbiegen und so weiter. Dann will ich sie ein Stück weit behandeln als potenziell vielleicht doch brauchbar für Dienste am Kapital und so fort. Dazu gehört Schul, ein bisschen gesund bleiben und so weiter. Geht das alles nicht? Sind mir doch die Leute so scheißegal wie nix. Wenn das Kapital beschlossen hat, die sind überflüssig, dann muss man sie halt wegschmeißen. Gute Frau, Sie können nichts unterscheiden. Sie können das leicht entnehmen aus meiner Rede, dass mir das überhaupt nicht lieber ist. Sondern dass ich erkläre, wie dieses System funktioniert und welche Gemeinheiten dieses System den Leuten beschert. Und jetzt rate ich zu Folgendem. Leute, lasst euch das nicht gefallen. Erklärt Leuten, wie das System funktioniert und dass sie dort drin die Angeschissenen sind. Anstatt ihnen zu erklären, wenn euch der Staat ein paar Mark gibt, kommt ihr doch zurecht. Das halte ich für den Fehler am Grundeinkommen. Nicht, ach mein lieber Gott, wenn der Staat hingehen würde und würde sagen, jeder kriegt 600 Euro, guckt, wie er zurechtkommt, wird er mir recht. Ich sage bloß, es ist ein staatlich organisiertes Elend. Und ich plädiere dafür, im Hinblick dessen, was die Gesellschaft an Produktivkraft hat, an Möglichkeiten, dass die Leute gescheit leben können, dafür zu argumentieren und sich menschenfreundlich auch noch aufzustellen und den Leuten das vorzuschlagen, lasst euch ein staatliches Elend im Angesicht des Überflusses zusammenrichten. Da wäre ich mir zu schad, mein Argument. Da sage ich, Leute, lasst euch das nicht mehr gefallen. Erzählt anderen Leuten auch, dass man sich gefälligst eine andere Gesellschaft einrichtet, wo der Überfluss, von dem sie alle reden, einer für die Leute ist und nicht bloß für die Vermehrung von Geld. Das ist mein Vorschlag dazu. Und nicht, ach, bin ich froh, wenn einer mir 600 Euro gibt, von denen ich kaum leben kann. Das ist meine Kritik. Ach, da lache ich ja laut. Die sagen doch selber unter Beibehaltung des Status quo. Das sagen die Ökonomen selber, dass die Einführung des Grundeinkommens auf dem Niveau, was von der Fiskalüberlegung übrig bleibt. Drum sagt der Strauper, dann gibt es keine Arbeitslosigkeit mehr. Dann brauche ich nicht mehr von Amts wegen in einen Euro-Job gedrängelt zu werden. Dann habe ich ein Land mit Millionen Menschen, die jedem Euro hinterherrennen. Das ist dem Strauper sein Gedanken. Wo er nicht ganz recht hat, und das ist wieder typisch ökonomischer Idealismus, dass diese Not allein schon lange tät. Ein bisschen Gewalt, das weiß der ganz genau, gehört dazu schon auch noch. Schon anhand dessen, was man in Frankfurt sieht.
Das soll ein Vorschlag machen.
Ja.
Guten Abend.
Also, da liegt der Straubhaar schief. Dass jeder, der in staatlich organisiertes Elend gesteckt wird, auf überhaupt keine andere Idee kommt, als wie ein Vergifteter jedem Euro hinterher zu rennen, sich irgendwo für ein Apfel und ein Ei mit Gelegenheitsjobs was dazu zu verdienen, das ist nicht ganz wahr. Da kommen Leute auf ganz andere Ideen. Da kommen Leute auf Ideen, es gibt da illegale Einkommensquellen. Da kommen Leute auf die Idee, bevor ich den ganzen Scheiß mitmache, dann gehe ich unter die Brücke, lasse ich mich vergammeln und so weiter. Lauter so Sachen, die es dann auch gibt, was man in Frankreich mit den Unruhen in den Banlieues studieren könnte. Also, dass man die Leute dann wegen gewaltmäßig auch noch zur Ordnung und zu diesem Verhalten zwingen muss, wie es der Straubhaar gerne hätte, das lässt er gern weg. Weil das ist noch alte VWL-Theorie, dass der Markt die Leute alles bringt, was sie sowieso sollen. Aber die Mitteilung über den, wie der Kapitalismus funktioniert, für sich, ist erstmal ein Hammer. Weil er den Witz ausspricht, dass Kapitalismus für die Eigentumslosen eine Ökonomie der blanken Not ist. Und sie damit sautauglich sind für die Produktion eines kapitalistischen Reichtums, der selber nicht mehr weiß, wo er mit sich hin soll. Der Kapitalgrößen inzwischen zustand gebracht hat, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie die mit den wenigen Menschen, die noch den Reichtum vermehren, als Profit überhaupt werden sollen. Unternehmen wie Daimler, die vor 20 Jahren noch in Geldgrößen mit 6 Nullen bewertet würden, haben heute 10. Das sind Kapitalsummen, da brauchst du Profitmassen, damit die sich rentieren, und da wollen es 25%. Auf Kapitalgrößen von 100 Milliarden 25% Rendite. Mann, da müssen die paar Leute, die da noch beschäftigt sind, vielleicht schaffen wie die Blöden. Da geht es ja gar nicht, dass die noch halbwegs was verdienen. Sonst bleibt da für das Unternehmen gar nichts übrig. Weil der Maßstab des Übrigsbleiben ist inzwischen dermaßen gigantisch. So, und dafür plädiere ich, da sollen nicht welche hergehen, auch noch von solch Gutmenschentum aus, man will den Menschen ja bloß helfen, und sagen, das ging doch alles, es wäre doch alles nicht so schlimm, wenn der Staat dieser ökonomisch induzierten Armut eine Armutsregelung noch beigibt. Das halte ich für vom Ausgangspunkt saumenschlich gedacht, vom Ergebnis ziemlich zynisch. Das ist meine Kritik an diesem Zeug. Dann sollen die Leute, die sowas propagieren, lieber hingehen und sagen, Leute, das muss man abschaffen. Eine Ökonomie, die sowas produziert. Und das ist mein Anliegen. Wer da mitmachen will, der ist bei allem, was mir treiben will, kommen. Soweit mein Bild der Welt. Weiter, Debatte.
Aber halte ich, ob das Kapital auch einsetzt, das Grundeinkommen an eine
die Frage ist, muss kommen, ja. Die Frage muss kommen, ist ja richtig. Habe ich ja eigentlich mit dem Zitieren von dem Götz Werner und dem Straupa richtig angelegt, die Frage. Die kommen ja drauf, dass das eigentlich ganz klasse wäre. Der Unternehmer sowieso, der sagt, na, die paar Mark, die ich dann meinen Leuten noch zahlen muss, dann kann ich vielleicht loslegen. Der Straupa genauso. Der sagt, es gibt ein Ankurbeln der Wirtschaft, weil dann kann endlich die Wirtschaft sich mit chinesischen Löhnen vergleichen. Ja, bloß, der Staat sieht es ein wenig anders. Dass er plötzlich zuständig sein soll, das sieht er schon als ein wenig systemwidrig an. Es ist ein wenig systemwidrig, weil er hat seine Gesellschaft so organisiert und sehr prinzipiell so organisiert, dass es in der Gesellschaft zwei Möglichkeiten gibt, ein Einkommen zu erzielen. Im Prinzip zwei. Das eine ist, ich habe ein Eigentum, das groß genug ist, um als Kapital zu fungieren und sich zu vermehren. Das muss nicht eine Fabrik sein. Das kann auch als Finanzanlage sein. Dann steht aber irgendwo die Fabrik dahinter. Also das, was Aktien, Kapital und Zins auszahlen, also an Dividende heißt in Aktien, was Banken bei Geldanlagen an Zins bezahlen, das muss alles irgendwo verdient werden in produktiven Kapitalanlagen. Die produzieren damit auch den Zins, der ist davon ein Abzug. Also entweder habe ich Kapital, was groß genug ist, um mir meine Lebensrevenue abzuschmeißen. Wenn das Kapital groß genug ist, fällt die sowieso wie nichts dabei ab. Oder ich gehöre zur anderen Abteilung, eigentumslos. Dann ist die einzige Revenuequelle, die ich habe, also die einzige Einkommensquelle, mein Dienst an denen, die Eigentum haben. Das heißt Lohn. Und die zwei Revenuen organisiert der Staat in ihrem funktionalen Bezug aufeinander. Dass er quasi einen Ersatz, einen prinzipiellen Ersatz für die andere Revenue übernimmt, dafür erklärt er sich nicht zuständig. Da sieht er nämlich sofort, hier ist eine Aufgabe vor ihm, die ihm überhaupt nicht zukommt. Er ist doch nicht zuständig dafür, was Leute verdienen. Das wäre aber bei dem Grundeinkommen. Die Konsequenz wäre nämlich, er ist der einzige Adressat für das, was heute in der Demokratie viel besser funktioniert. Er ist nämlich der Adressat für die tatsächlichen, praktischen Lebensumstände der Leute. Was die zum Leben haben, ist er der einzige Adressat. Und es ist was ganz anderes, als den Staat anzuwässern und anzujammern, wie es in einer guten Demokratie geht. Der Staat, der doch für alle Klassen da ist, soll gefälligst dafür sorgen, dass die Eigentumslosen von den Eigentümern doch bitteschön besser und mehr beschäftigt werden können. Das ist ja nämlich immer aus der Schusslinie. Da ist er beiden Revenuequellen gegenüber sau distanziert, sau neutral. Er sorgt ja bloß dafür, dass die zwei miteinander können. Dass die einen dabei immer auf der Strecke bleiben, ist eine Sache der Ökonomie. Da ist er der Samariter, der da noch dafür sorgt, dass die auf der Strecke bleiben, nicht gleich verhungern. Das ist ein Essential der Demokratie, die funktioniert so. Dass er sagt, die zwei Klassen organisiert er so. Das selber alles auf sich beziehen, ist für ihn deswegen ein wenig systemwidrig. Darum glaube ich nicht, dass er so hinlangt. Es ist was anderes zu sagen, wir haben Haushaltsklemme, aber wir tun, was wir können. Und hingehen zu müssen, ich nehme euch einen Teil eures Lebensmittels weg. Darum glaube ich nicht, dass er das macht, weil in dem Sinne ist es systemwidrig. Der Staat würde sagen, die eine Sorte Revenuequelle in der Gesellschaft, Lohn, gibt es bei ihm nicht mehr. Da wird er sagen, ob da das ganze System noch klappt und vor allem, wie schaue ich dann aus in dem System, was dann alles auf mich zukommt. Von der Kapitalseite aus, von der Unternehmerseite, stimmt das alles, was du gesagt hast? Drum steigen die auf die Idee ja so ein. Die hätten vor ein paar Jahren hätten die noch so Leute, die ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern, für total blemblem erklärt. Und es gab bei den VWLern ja bloß eine Debatte. Die hieß ja damals Lohnabstandsgebot. Und das ist damals die Ausführung von dem gewesen, wo der Straupa heutzutage so, das kann er auch heute erst machen, wo die Armut so durchgesetzt ist. knallhart sagt, natürlich ist es leistungshemmend, wenn wir Leute nicht verhungern lassen. Da merkt man das Prinzip des Lohnabstandsgebots. Früher haben sie immer gesagt, wenn man den Leuten nur ein bisschen was gibt, wollen sie schon sofort nicht mehr arbeiten. Inzwischen hat er in der Idee was gefunden. Weil das hat er auch gemerkt, nicht mehr arbeiten wollen ist heute nicht mehr das Thema. Es sind inzwischen 5 Millionen, die man nicht mehr braucht und es wird wachsen. Immer zu sagen, wenn man ihnen wenig genug gibt, wollen sie und dann tun sie auch. Blamiert sich allmählich ein wenig. Das merkt er noch allemal. Also macht er sich auf und wird total zivilisiert. Wir sind hier nicht im Dschungel, wo es ums Überleben geht. Wir lassen die Leute nicht verhungern. Wir lassen bloß dessen, was wir mit Lohnabstandsgebot auch schon immer gesagt haben, generell für alle wirken. Die Not treibt sich schon hin. Das ist das Brutale. Bitte? Ach Gott, ja, die Frage kommt immer wieder auf. Stehst, die qualitative Verbesserung, die stellen sich betroffene Leute, die also von Alt 2 zum Beispiel leben müssen, immer vor, wenn sie dran denken, Mann, was muss ich für einen Affenzirkus auf mich nehmen, damit ich die paar Kröten kriege? Und das stimmt. Das ist das, was sie als Drangsalieren vorstellen. Das ist wirklich wahr. Mann, da kannst du anrufen, dass irgendeine Papiersammelaktion im nächsten Wald stattfindet, dann rufen die mich glatt an, ob ich auf der Matte stehe und lauter so ein Scheiß. Ja, das schon. Bloß, ich glaube nicht, dass es das ist, darum habe ich mal ein Brasilien-Beispiel gebracht. Wenn der Staat sagt, so, jeder kriegt was, dann glaubst du doch nicht, dass der sagt, bedingungslos. Dann macht er es wie in Brasilien. Dann geht er schon hin und sagt, ich habe aber gewisse zivilisatorische Anforderungen an meine Leute. Dann wird es vom Staat aus, der ist so gestrickt, dann wird es vom Staat aus auf jeden Fall ein notwendiges Mittel, um seine Leute bei der Kontache zu halten. Dann soll es ein wenig Ersatz für Gewalt sein. Dann soll es ein wenig Ersatz für brav sein. Dann sind die Sozialarbeiter plötzlich, und die werden sich dann auch ein wenig dagegen wehren, die Beauftragten zu sortieren, ob einer gerade ein wenig von seinem Grundeinkommen verwirkt hat. Wie ist es in Frankreich in den Banlieues ja zum Teil praktizieren? Wer schlecht auffällt, kriegt erstmal was abgezogen. Da soll er mal sehen, ob er da noch gescheit überleben kann. Und so weiter. Dann wird das ein Disziplinierungsinstrument. Die Erfinder von dem Zeug, die haben es vom Gegenteil aus erfunden. Das loswerden. Bloß wieder mal ein Spaß mit dem Frosch. In dem Prinz ist bloß ein Frosch. Es ist genau umgekehrt wie im Märchen. Und wenn ich schon sage, ja, da muss ich den ganzen Staat umkrempeln, dann muss der Staat einen anderen Zweck kriegen. Nämlich anstatt seine Potenz zu vermehren, seine Einnahmen zu verbessern, nachzugucken, wie er auf der Welt dasteht und seine Leute deswegen in Disziplin halten. Muss ich mir einen Staat vorstellen, der für nichts anderes da ist, als dass die Leute gescheit zurechtkommen und ein Auskommen haben. Das ist ein ganz anderer Staat, den wir haben. Zweitens, ich muss mir eine andere Ökonomie vorstellen. Die hat ja dann tatsächlich den Zweck, wie der Götz-Werner sagt, dass die Leute was haben, mit Gütern versorgen, wie der so schön sagt. Ja, wenn ich das alles ändern will, dann sage ich, dann macht doch bitteschön eine Grundsicherung, also den Prinz, in dem bloß ein Frosch steckt, sondern macht euch den Prinz. Dann ändert doch den ganzen Laden. Dann schafft das ab und sagt, no, wir haben einen riesen Überfluss, da organisieren wir eine Produktion, wo jeder kriegt, was er braucht und noch einen drauf, also wir haben ja Überfluss. Und das können wir noch mit der Produktivität heutzutage so organisieren, dass man dafür auch noch minimal arbeiten muss. Alles machbar, Herr Nachbar. Aber ohne Kapitalismus abschaffen geht nichts. Das ist mein Standpunkt dazu. Aber wie gesagt, wenn ich das mir alles auf die Pfanne schreibe, einen Staat komplett umkrempeln und gleichzeitig sagen, aber eigentlich steht sich nichts ändern, im Kapital einen ganzen anderen Zweck unterjubeln, ja, das ist vielleicht ein aussichtsloser Kampf für einen Prinz, wo bloß ein Frosch drinsteckt. Und dann machen gleich richtig, ist nämlich dann auch nicht mehr Aufwand, aber die Chance, dass was bei rauskommt, ist wesentlich größer. Da musst du genauso Leute für gewinnen, wie bei dem Zeug, bei dem Netzwerk Leute für gewonnen werden müssen, für das blöde Grundeinkommen einzutreten. Da stehen nämlich auch nicht alle Welt dahinter und die paar Figuren, die dafür sind, sind ziemlich wenig. Es sei denn, von oben wird es aufgemacht. Keine Sau hat vor einem halben Jahr was davon gewusst, bis auf die Mitglieder des Netzwerkes. Kaum gehen Götz, Werner, Straupaar bis zum Bundespräsidenten, der rettet nämlich auch schon davon, hin und propagieren das. Na schon, kriegt es einen großen Bekanntheitsgrad. Und da fällt den Leuten vom Netzwerk selber auf. Oh, hoppla, Wir sehen, dass die Gefahr besteht des Missbrauchs unserer Idee. Man kann eine Idee aber bloß missbrauchen, wenn sie missbrauchbar ist. Wieder mal ein Witz mit dem Frosch und Prinz. Meine Idee, Kapitalismus abzuschaffen, konnte der Kapitalismus schlecht missbrauchen. Da grenzen sich. Ja. Hat er auch genannt, stimmt. Ja. Da grenzen sich die Erfinder von dem bedingungslosen Grundeinkommen ein wenig ab davon. Der Sache noch ist die negative Einkommensteuer die Idee vom Kombilohn. Es ist die Idee, wer weniger Einkommen erzielt als ein Minimum, der kriegt vom Staat was draufgelegt. Ausgedrückt wird es als negative Einstellung, Einkommensteuer. Es gibt ein Mini-Level, wenn du drunter verdienst, kriegst du quasi, anstatt Einkommensteuer zu zahlen, was zurück. Das ist eigentlich die Idee von Kombilohn und Mindestlohn, den der Staat zum Mindestlohn aufstockt. Das lehnen die ab, weil sie sagen, da ist ja die Voraussetzung dafür immer noch, dass du irgendwo hin musst. Irgendwo ein paar Kröten musst du ja verdienen, die dann aufgestockt werden. Wo Politiker gern drauf einsteigen und wo es im Netzwerk auch nicht ganz verworfen wird als Möglichkeit eines Einstiegs, sehen die es auch. Es ist der Punkt, dass sie sagen, naja, wir haben ein Beispiel, dass das geht. Und zwar, weil einige amerikanische Bundesstaaten sowas eingeführt haben vor einiger Zeit. Zwei haben es jetzt auch wieder abgeschafft. Bloß lassen sie weg, was die da eingeführt haben. Lassen die total weg. Die haben nämlich eingeführt, es gibt die Chance auf diese negative Einkommensteuer. Da muss man sich anmelden. Beim zuständigen Institut. Das ist sowas ähnliches wie bei uns die Arbeitsagenturen. Da muss man erstens dann alles melden, was man verdient, jede müde Mark. Das ist dann der Ausgangspunkt zum Aufstocken bis auf ein Level, der ist unterhalb unserer Sozialhilfe. Dann musst du dich aber in ein Programm stoppen lassen, wo alles versucht wird, dich in Jobs zu bringen, die über diesem Grundeinkommen liegen. Und wenn du das nach 3 Jahren nicht geschafft hast, dann bist du weg vom Fenster. Dann gibt es nämlich gar nichts mehr, keine müde Mark. Da kannst du bettelt gehen bei den Welfare-Verbänden. Und weil es angesprochen hat, Alaska hat sich das geleistet. So was du sagen wie ein Bürgergeld. Wenn du in Alaska wohnst, kriegst du im Monat, ich glaube, $380 vom Staat. Einfach dafür, dass du dort wohnst. Das hat aber mit dem, was wir hier diskutieren, nichts zu tun. Alaska ist für Amerika eine strategische Ecke höchsten Ranges. Es ist die Westangrenzung an den ganz unsicheren asiatischen Raum. Es ist eine Ölquelle allerersten Ranges. Und es ist ein Problem, dass in dem Scheißland erstens ökonomisch wenig läuft, außer Ölpumpen. Und drittens, es scheiße ist, wenn so eine strategische Ecke menschenleer ist, weil keiner dort hausen will und die scheiß Winter aushalten will. Weil es aber ein gigantisches Öleinkommen für diesen Bundesstaat gibt, sagt er, dann leiste ich mir, das zu finanzieren, dass in dieser Eiswüste überhaupt ein paar Figuren bleiben. Da ist eine Leistung für den Staat schon damit gegeben, dass da Leute bleiben. Und er hat Geld, sich das was kosten zu lassen. Insofern hat Alaska mit dem, was wir hier diskutiert haben, nichts zu tun. Gut, bist du zufrieden mit dem negative Einkommensteuer? Also die Bürger, das Netzwerk sagt dazu, nein, das ist uns zu wenig, weil es ist notwendig mit Arbeitszwang verbunden. Und es ist immer die schöne Idee, wenn ihr Zeug sich durchsetzen würde, wäre es mit gar keinem Zwang mehr verbunden. Aber da habe ich jetzt alles dazu gesagt.
Markt dann hinterherhängen müssen, für jeden Lohn arbeiten. Was würden Sie sagen, passiert denn mit dem heute schon problemlos vermittelbaren Sediment? Arbeiten die dann auch für 2 Euro oder vielleicht für 3? Oder gibt es für die eigentlich keine negativen Auswirkungen?
Gute Frage. Ist bei mir ein wenig zu kurz gekommen, habe ich in dem Debattierei ein wenig ausgehört. Ist eine wichtige Frage. Es liegt auf der Hand, dass sowas sich auswirken muss Lohnstruktur, nennen wir es mal so. Das ist dem VWL-Professor auch aufgefallen, und zwar ziemlich positiv. Weil er sagt, ich will das Ganze jetzt erstmal vorlesen. Der Strauber sagt, Arbeitslosengeld 2 ist sehr, sehr wenig. Das Grundeinkommen, das ein bisschen höher liegt, stärkt die Marktmacht der ganz schlecht Qualifizierten. Die 1-Euro-Jobs werden dann besser bezahlt werden, 1,20. Bei den mittleren Gehältern geht der Trend dagegen eher nach unten. Weil die Existenz nicht durch das Gehalt gesichert wird, dürften Arbeitnehmer hier flexibler werden. Das stärkt wiederum die Marktmacht der Arbeitgeber. Frage vom Redakteur, warum stärkt es die Marktmacht der Arbeitgeber, wenn ich nicht zur Arbeit gezwungen bin? Der Einwand ist berechtigt. Aber die Arbeitssuchenden werden eher bereit sein, ein niedrigeres Einkommen in Kauf zu nehmen, wenn sie noch ein Grundkommen zusätzlich haben. Heute ist der Druck viel größer, um 100 oder 200 Euro mehr Gehalt zu kämpfen. Da spielt er das durch, richtig betriebswirtschaftlich VWL-mäßig. Wenn ich es geschafft habe, das vom Lohn leben zu müssen, zu beseitigen, weil ich die Existenz dem Staat an den Hals gehängt habe, und ich dann einen Haufen Leute vor mir habe, den ich sagen konnte, pass mal auf, du kannst dich einrichten in dieser Existenzgeldnot oder du kriegst von mir 100 oder 200 Euro drauf. Dann ist es 100 oder 200 Euro drauf und nicht 12, 13, 14, 1500 Euro. Dann kann ich also bei den Leuten, die wo er sagt mittlerer Einkommen, wenn der sagt mittlerer Einkommen, dann denkt er an Facharbeiter. Dann sagt er, das sind Leute, da muss das Kapital immer noch das bezahlen, was so ein halbwegs geregeltes Lohnarbeiterleben überhaupt möglich macht. Das liegt heutzutage, zwischen 2.500 bis 3.000 Euro, wenn es gute Leute sind. Na, denen kann ich dann sagen, Mensch, bin ich ein König. Leben kannst du sowieso, das sollte der Staat schon ermöglichen. Du kriegst trotzdem 1.500 Euro von mir, bist du doch ein feiner Max. Es ist damit von denen richtig vorgesehen und auch so durchgedacht, als ein richtig allgemeines Lohnsenkungsmittel. Quer durch alle Bereiche. Natürlich bis auf ganz oben, dass der Ackermann sagt, ich habe ja ein Grundeinkommen, da brauche ich keine Millionen mehr, das klappt er natürlich selber nicht.
Müssen wir das nicht zu einer Lohnschere führen, weil die Leute, die höher qualifiziert sind, eben knapper. Und das heißt, wenn sich der Preis nach dem Knappheitsprodukt verhält, zum Beispiel, werden die, da haben die mehr Geld, weil sie müssen weniger von den Leuten unten finanzieren. Und die Leute unten, für die ist halt am Ende weniger Geld.
Was meinst du, was wird denn knapper? Das verstehe ich nicht ganz.
Wenn, die Leute, die höher qualifiziert sind, davon gibt es eben weniger. Und die müssen jetzt nicht mehr sozusagen durch eine Umverteilung die Leute unten finanzieren. Die unten sind eben durch den Mindestlohn gedeckt und da werden eben die Löhne sowieso geringer. Das heißt, es müsste doch eine Lohnschere geben, anstatt oder so. Die Leute, die weiter oben sind, die einfach so qualifiziert sind, dass sie knapp sind, relativ tragen.
Da wäre ich vorsichtig. Da wäre ich mit deiner Definition von Knappheit ein wenig vorsichtig. Es ist eine Behauptung, dass in der 40%-Kategorie, also der Dreier, dieser, was der Marx Subproletariat nennt, dass da Unqualifizierte bloß drin sind. Ist überhaupt nicht wahr. Oder man nimmt es als das, was es wirklich ist. Da sind Leute zum Beispiel drin, die haben mal Drucker gelernt, die sind sogar Meister. Die sind qualifiziert, aber für etwas, was das Kapital heute nicht mehr braucht. Was qualifiziert ist und was nicht qualifiziert ist, das weißt du im Vornherein nicht. Du kannst einen Beruf gelernt haben, in 5 Jahren gibt es den gar nicht mehr. Es gibt Leute, die waren Spitzenfachkräfte, die hießen mal früher Spitzendreher. Da hat der Name schon was über das, was der Beruf ist und was sie bezahlt haben, dafür ausgesagt. Wenn du heute wohin kommst und sagst Spitzendreher, dann wirst du behandelt als wie jemand, der nichts gelernt hat. Vollkommen unbrauchbar. Weil der hat wirklich mit der Drehmaschine umgehen können. Der hat ja feinste Sachen machen können. Heute muss er CNC-Maschine programmieren können. Das ist alles, was er da handwerklich gelernt hat, alles für die Katz. Vollkommen nutzloser Beruf. Die Leute gelten als unqualifiziert. Wenn du es in dem Sinne nimmst, qualifiziert, unqualifiziert, das stellst Kapital halt her. Okay, da sind unten die, wo das Kapital sagt, na, was soll man mit denen schon anfangen? Dass die anderen deswegen knapp wären, ist nicht ganz wahr. Weil das ist die Kehrseite von dem, dass diese Berufe abgeschafft werden. Was die heutzutage bei den Leuten an Qualifikation brauchen, ist das, was die in den Arbeitsämtern auch gesagt haben. Flexibel sein, was aushalten, wollen, unbedingt hinwollen, jung genug für dafür sein und so fort. Facharbeiter nehmen sie alle nur, VW nimmt nur Facharbeiter. Was ist der häufigste Beruf bei VW? Jetzt eine Preisfrage. Da denkt jeder, wäre Kfz-Mechaniker oder sowas. Von der Berufsausbildung her, was ist der häufigste Beruf bei VW in Wolfsburg? Bäcker. Weil was anderes interessiert an den Leuten sowieso nicht, dass sie als Facharbeiter, als Lehrling das gelernt haben, was Disziplin hast, was sich unterordnen hast, was Anpassungsfähigkeit hast. Und der Bäcker, weißt du, warum der so klasse ist? Der muss auch noch um 4 raus, wo die anderen immer im Bett bleiben dürften. Der wird bei VW mit Handkuss genommen, weil der noch ein Zusatzmaß an Disziplin und Unterordnung gelernt hat. Das ist kein Witz, das sind wirklich massenhaft Bäcker in Wolfsburg. Und das ist der Witz an Qualifikation heutzutage. Alles andere mit Qualifikation fängt die Stufe höher an. Also mindestens mit Fachhochschule und sowas. Aber selbst da sind sie doch am Arbeiten, dass der mit der Knappheit nicht viel los ist. Ja, Akademikerarbeitslosigkeit ist nicht so hoch. Für Philosophen gibt es sogar Vorstandsposten. Und die Schere, der Mann sagt das folgendermaßen. Mit der Schere wäre ich vorsichtig. Der sagt, naja, das Grundeinkommen hat einen Haken. Ganz unten, Leute, die an die absolute Not gewöhnt sind, die Altzwohler, die kannst du nicht so leicht mit 1-Euro-Jobs, also ein 100er pro Monat mehr haben, so leicht zu dem drangsalieren, was die kennen als Arbeitsleben. Das ist nämlich nichts Gemütliches. Die überlegen sich glatt, ob ich mir den Terz antue für die 100 Euro. Dann muss ich denen vielleicht 200 geben und die Kehrseite, die Not ein wenig größer machen. Weil das habe ich jetzt auch noch weggelassen. Der sagt, sein Grundeinkommen, seine 7.600 sind etwas mehr als Alt-2, was jetzt Sozialhilfe ist. Aber der gute Mann kommt in seiner Rechnung auch drauf, dass dann die Mehrwertsteuer fürs Finanzieren 28% beträgt. Das heißt, du kriegst ungefähr 15% weniger Waren für dasselbe Geld. Also ist in Wahrheit sein Grundeinkommen eine ganze Portion niedriger als das, was heute die Elendsausstattung ist. Trotzdem sagt er, da merkt er schon, dass ohne Gewalt es nicht ganz geht. Die Leute, die sich dort drin eingerichtet haben, die auf der anderen Seite wissen, was solche Jobs sind, die schlecht bezahlen, was man dafür tun muss und wie man sein Leben einrichten muss, die überlegen sich das tatsächlich dreimal, ob sie sich das antun. Dann muss man ihnen vielleicht einen Huni mehr gehen, dann wird es von dem Elend her schon verlockend. Die ein wenig drüber liegen, diese Facharbeiter, über die wir gerade debattiert haben, die bis jetzt 3.000 kosten, na da ist 1.000, ist ja ein Hammer. Wenn ich einfach nicht mehr bezahle, es kann nämlich keiner mehr kommen und kann sagen, ich muss ja schließlich von dem Geld leben. Das sagt der Kapitalist, das macht er heute übrigens schon. Kapital sagt er heutzutage sowieso schon, dass du davon leben musst, geht doch mich nichts an. Ist doch dein Problem. Also wenn die hingehen und sagen, wir haben einen Teilzeitjob, die stellen Frauen im Einzelhandel ein in 20 Stunden, verdienen sie 350 Euro, da machen Leute Minijobs und so weiter. Der Standpunkt des Kapitals, dass die Leute davon leben müssen, geht doch mich nichts an, das ist doch deren Problem. Der ist üblich. Es gibt bloß in der Gesellschaft einen anderen Standpunkt, dass die Leute, die Jobs machen, sehr wohl den Standpunkt haben müssen, davon leben zu können. Das ist zum Beispiel ein Gewerkschaftsstandpunkt. Da sagt das Kapital, darum sind diese Figuren auf den Grundeinkommen eingestiegen. Das muss weg. Dieser Standpunkt, man muss davon leben, muss weg. Sonst können wir uns nicht mit chinesischen Löhnen vergleichen. Und da sagt er glatt dazu, das wird bei diesen mittleren Einkommen, Facharbeitern und so weiter, sorgt das dafür, dass die uns schweinebillig kommen. Unfair wie die Chinesen. Schöne neue Welt. Also, ich will auf den Leuten nicht in dem Sinn rumhacken. Diesen Erwerbsloseninitiativen und so weiter, die das mal erfunden haben, Die hätten von Anfang an das im Sinn gehabt, die Sorte Elend für die Leute einzurichten. Das behaupte ich ja gar nicht. Die haben das im Sinn gehabt, was ich am Anfang gesagt habe. Mensch, kann man denen nicht zum Beispiel wenigstens diese Drangsaliererei ersparen. Darum sagen sie bedingungslos. Der Staat soll aufhören damit, die ständig zu verfolgen, ob sie nicht wo was schaffen können, ob sie nicht irgendwo noch eine Kröte in der Schublade haben oder eine Oma, die ihnen was gibt und so weiter. Was heutzutage alles passiert. Das war deren Ausgangspunkt. Ich sage bloß, so, sie haben es nicht zu Ende gedacht oder nicht so zu Ende gedacht, wie man es könnte, wenn man sich ein bisschen einen Begriff davon macht, wie die Gesellschaft funktioniert. Heutzutage können sie es alle mal merken. Jetzt wird ein Vorwurf draus. Weil die Leute, die jetzt hingehen und sagen, Mann, hatten die eine klasse Idee, Straupark, Götzwerner, die buchstabieren es ihnen vor, was für ein Frosch in dem Prinz steckt. Da spätestens könnten sie merken. Und da wäre ich schon ein wenig giftig, wenn sie dann herkommen und sagen, aber du gehst gar nicht auf unsere Idee ein. Das finde ich dann schon ein wenig vermessen. Student, oder?
Ich bin Student, ja.
Da unterscheidet sich schon einiges.
Ja, aber ich muss sagen, also was bei mir eigentlich das Einschränkste ist, ist dieses Nicht-Wissen irgendwie, klappt es noch mit meinem Job und wie geht es weiter? Und das ist eigentlich, dieser psychologische Stress macht viel aus. Und ich denke, von daher wäre es für viele Leute schon eine Verbesserung, wenn sie einfach wissen, ich kriege dieses Geld, davon kann ich knapp leben.
Ja,
darauf an, von wo aus man guckt, dann ist für den einen ist es schon was Tolles.
Ja, aber du sagst es ganz richtig. Dass du mein Beispiel vom Prinz aufgreifst, ist ganz richtig. Weil wovon du redest, ist eine Vorstellung. Es wäre schön, wenn. Also auch nicht dazu gedacht, wie sieht es dann aus, wenn der Staat das überantwortet kriegt. Was heißt der ganze Spaß fiskalpolitisch? Welche Ordnungsgeschichte macht den Staat notwendigerweise dann auf? Es ist einfach die Vorstellung, es wäre schön, wenn. Dafür habe ich den Witz mit dem Prinz aus dem Märchen gebracht. Tja, das ist halt der Witz. Es schaut gut aus. Genau umgekehrt wie beim Frosch. Der schaut aus wie ein Frosch. Knutscht man ihn, ist ein Prinz, weil vorher auch nicht drin war. Den hat nämlich die Hexenei. Hier ist es umgekehrt. Schaut aus wie ein Prinz. Nehm es ernst, überleg mir's. Es wird um Gottes Willen sogar eingeführt. Also das ist, wie wenn man den dann knutscht. Da hast du dann Frosch. Das ist der Hammer. Ja, da weiß man sogar ziemlich viel, was da geht. Also das habe ich ja versucht auszuführen. Der sagt, die kapitalistische Ökonomie ist meine Voraussetzung. Das Florieren von der ist meine Einkommensquelle. Da stammt mein ganzes Geld her. Da muss alles flutschen und alles, was ich für Armut ausgebe, ist davon ein Abzug. Macht er doch heute schon. Und dann ist mir damit auskommen ziemlich schnell ein gigantisches Kunststück. Und das sagt der Straubhaar offen raus. Dann kommt Bewegung in den Arbeitsmarkt. Dann stehen die Leute am Strampeln, ein paar Euro dazu zu verdienen. Ja, also in dem Sinn hat sie schon recht, dass ich das Grundeinkommen ein wenig niedermachen wollte. Nicht die, die es erfunden haben unbedingt, wenn sie weiterhin dran festhalten, obwohl offensichtlich inzwischen von denen, die es aufgreifen, klar wird, was es ist, dann sage ich, Leute, hört auf, Märchen zu erzählen, sondern macht euch was klar. Ich höre ein bisschen schwer, du redest für mich ein wenig zu leise. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja, pass auf, das mit dem Prinzip ist insofern lustig. Als du eigentlich jetzt bloß die Umkehrung davon erzählst, von dem, was der Strauper als Wahrheit über die Lohnarbeit sagt. Es ist die Leute, es ist die Not, die die Leute zuzwingt, sich für die Form des Reichtums, die nämlich Profitproduktion ist, dienstbar zu machen. Wäre die Not nicht da, würden sie drauf pfeifen, weil das, was dabei mit ihnen angestellt wird, sie sich nicht fallen lassen würden. Das ist ein Beispiel mit, wenn ich 1500 Euro hätte, wenn ich mir das doch von denen nicht bieten lassen. Ja, das ist die Wahrheit. Bloß, denk mal ein Stück weiter, weil du sagst, die Form der Finanzierung. Es ist notwendig, das Resultat, wenn du sagst, die Not der Leute beseitigen, das Mittel dafür ist Geld. Dann musst du nämlich immer sagen, erst einmal sind sie getrennt von dem, was die wirklichen Mittel der Bedürfnisbefriedigung sind. Das ist nämlich gar nicht Geld. Die Ökos haben es nur bei den Hobbys-Indianern erfunden. Ihr werdet alles ruiniert haben, bis ihr feststellt, dass man Geld nicht essen kann. Das, was man wirklich zum Leben braucht, sind die materiellen Sachen, von denen sogar der Götz Werner sagt, die sind im Überfluss da. Das Geld ist das, was die Leute von trennt. Wenn ich also sage, ich will eine Not bekämpfen und das Mittel dafür ist Geld, dann sage ich immer, ich bin damit einverstanden, dass Geld Zweck der Produktion bleibt. Und dann bin ich aber immer als Besitzloser der Arsch dieser Produktion. Diese Trennung muss weg. Das ist, meine ich, mit Kapitalismus aufheben. Ja, okay, da kommen wir ja zusammen. Ja. Nein, umgekehrt. Ich muss den Kapitalismus abschaffen, damit ich ihn die Not nehmen kann. Und das schaffe ich das nicht. Wenn ich Geld dafür benutzen will, dann muss ich es dazu zwingen, Geldproduktion mitzumachen. Und da bleiben sie als Opfer davon. Ja, man muss einfach das Eigentum ihnen wegnehmen und selber eine Produktion aufziehen. Es ist doch keine Kunst, ist doch wirklich alles da. Das haben sogar VWL einmal ausgerechnet. Wenn es nur darum ging, in der Produktion das zu produzieren, was man bräuchte. In Frankfurt haben da welche schwer rumgerechnet. Die sind auf 6 Stunden gekommen pro Woche. Und da haben sie garantiert noch VWL-Lohn mit neu gerechnet, den man dann nicht mehr braucht, also lange 3. Die braucht keiner. Wenn, dann brauchen die sich bloß selber.
Wir brauchen den Wettbewerb gar nicht.
Ja, eben.
Wenn wir eine Kooperation brauchen, dann
eben.
Ja, ich meine, wenn halt immer gesagt wird, wir müssen jetzt in die Wäsche werden, in Deutschland müssen wir mal warten. Warum eigentlich? Ja? Ich meine, wenn wir mit anderen kooperieren, haben wir zusammen mehr. Ich meine, gut, ich mag vielleicht unbefreit für andere Nationen sein, aber es ist dessen, was noch nicht ist. Aber ich meine, muss man mal ein bisschen vorne nachdenken.
Oh, das ist ein ganz eigenes Thema nochmal. Es ist schwierig, da kurz was drauf zu sagen. Ich will mal so rumprobieren. Globalisierung wird immer vorgeführt als, das ist etwas, was uns Da ist dann der Staat gemeint oder unsere Kapitalisten oder ist ja wurscht. Das soll immer in Zusammenhang mit dem Wir stehen. Zu irgendwas zwingt. Wegen der Globalisierung könnte man alles Mögliche nicht. Bis hin zu dem Standpunkt, gibt es bei Ataxia verbreitet, dass die Globalisierung quasi den Staat in seiner Souveränität ausgehebelt hätte. Und da sage ich, das kann nicht ganz wahr sein, weil wer hat denn die inszeniert? Der Götz Werner macht keine Globalisierung, der Straubhaar auch nicht. Da waren die imperialistischen Staaten unterwegs. Die, die was zu bieten haben an Geld und Macht auf der Welt. Europa, Japan, USA. Die ganze Welt dazu gezwungen haben, ihren Markt zu werden, mit einer WTO in allem. Die haben das Kapital freigesetzt, damit sie überall die dicken Geschäfte machen können. Und es ist ja so gelaufen. Jetzt jammern sie über die Globalisierung, um denen was in die Schuhe zu schieben. Wenn sie die ganze Welt benutzen, kriegen sie glatt das Problem, ob der eigene Standort noch in dem Ausmaß benutzt wird und so viel Profit produziert wird, wie sie es gerne hätten. Aber deswegen sind die überhaupt nicht gegen die Globalisierung, sondern treiben sie es sogar weiter. Wenn du jede WTO-Verhandlung, die du ansiehst, siehst du einen von der EU, USA oder Japan, der sagt, bitteschön zurück. Alles im Gegenteil. Alles im Gegenteil. Noch mehr. Dienstleistungen auch. Jetzt wollen sie afrikanische Banken noch haben, obwohl sie doch gar kein Geld haben und so fort. Also die Globalisierung ist kein Subjekt von nichts, sondern die ist ein Resultat dessen, was die ökonomisch potenten Staaten, die imperialistischen Staaten in die Gänge gesetzt haben und weitermachen. Dass sie sich dann ideologisch manchmal als Abhängige davon vorstellen, das ist nichts Neues, das machen die an allen Ecken und Enden. Immer wenn der Staat was in die Wege leitet, sagt er, jetzt bin ich aber davon abhängig. Es heißt nur, dass weltweit die Prinzipien gelten, die hier inzwischen bemerkt werden als, ach, das macht ja Elend. Dass es hier inzwischen bemerkt wird, ist bemerkenswert, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Dass das Kapital, wenn es auf der ganzen Welt rumfuhrwerkt, Elend anrichtet, hat man auch schon früher feststellen können. Es ist nämlich eine Welt voller Elend. Bloß hier war es halt nicht zu Hause. Aber dass jede Weihnachten für Afrika, für Lateinamerika, für irgendwas in Asien gesammelt wird, weil da Leute massenweise ins Elend geraten. Dass Länder, die mal richtig reich waren, wie Argentinien, Brasilien, inzwischen Elendsländer sind, weil sie dem Kapital geöffnet sind und dem internationalen Konkurrenzmaßstab ihr Land zurichten. Dass Länder wie Paraguay, was in meiner Jugend die Schweiz Lateinamerikas war, heute das größte Armenhaus dort unten ist und so weiter. Alles Resultat der Kapitalakkumulation. Niedergemacht mit Kapitalexport und mit den Profiten, die hier erzielt worden sind. Dafür haben hier die Proleten getaugt und dafür auch halbwegs einen Lohn kriegt, wo sie überleben können, wo sie aber keinen einzigen Übergang in eine gewisse Not mit sich helfen konnten. Die haben so gut dabei verdient, dass kaum sind sie ja arbeitslos, genauso bettelarm sind wie der Rest der Welt. So klasse waren sie dabei bedient. Aber es ging halt. Es ging deswegen, weil sie die ganze Welt niedergemacht haben. Hier Lohnarbeitskarrieren, die waren vom Feinsten. Mit 14 in die Lehre, mit 17 fertig, dann bei Daimler angefangen, gleich den Bausparvertrag aufgemacht, 5 Kinder geworfen, dann in Rente gegangen, für die Kinder noch was sparen und ein Häusel vererbt und so arm gestorben wie geboren gewesen. Aber die ganze Zeit als Lohnarbeiter vor sich dahin gewesen und es ging. Das war die Beteiligung am Reichtum. Mercedes-Benz hat in der Zeit was ganz anderes gemacht, eine ganze Welt aufs Kreuz gelegt und dabei das veranstaltet an Armut auf der ganzen Welt, was heutzutage beklagt wird als, in den Entwicklungsländern kommt auch der Arsch hinten nicht hoch. Ja, jetzt ist es zurückschlagen. Jetzt langt es noch nicht mal dafür, den Schwab mit so einem Häusel zu beschäftigen. Jetzt sagen sie, das konnte doch nicht sein, dass der Kapitalismus Not erzeugt. Das haben wir ja noch nie erlebt. Dabei gibt es seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg nichts anderes. Man hätte bloß hingucken müssen. Aber da hat es immer geheißen, mir geht's doch gut. Du willst uns bloß alles kaputt machen. Da habe ich immer zu hören gesagt, du willst bloß alles kaputt machen. Uns geht's gut. Naja, was haben sie jetzt davon? Das war jetzt sehr kurz der Globalisierung. Aber es gab mal einen Vortrag, ist der nicht bei euch im Netz noch runterladbar? Ist er zurzeit nicht drin? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist noch drin. trotz der Globalisierung will ich dir empfehlen, hört einfach mal den Vortrag an. Professor Dosselkal, der hat das sehr gut auseinandergelegt, Ideologie und Realität der Globalisierung. War sehr gut. Ja, ansonsten empfehle ich wie immer den Gegenstandpunkt. Da ist zur Globalisierung immer wieder mal was drin. Gibt es viermal im Jahr periodische Zeitschrift, da ist das, was in der Welt gerade los ist, wird aufs Korn genommen und erklärt. Wird mal richtig erklärt, was da los ist. Da ist Globalisierung auch immer wieder Gegenstand. Weil es halt so ein Schlagwort ist, wo heutzutage alles mit begründet, entschuldigt wird und so weiter. Da steht die letzte Ausgabe 2005 zum Beispiel. Okay. Also wenn es jetzt aktuell nichts gibt, wie empfohlen wurde, wer an der Sache weiter diskutieren will, oder auch mal ein anderes Thema, was ihm gerade, wo er gerade meint, es wäre wichtig, das mal zu klären. Gibt jede Woche einen Termin hier. Geier. Quasi hier um die Ecke, im Nebenraum. Jeden Montag 19.30 Uhr. Der nächste öffentliche Vortrag, es liegt noch nicht fest, ne? Haben wir nichts ausgemacht. Ich habe übrigens gestern in Tübingen Veranstaltung zu demselben Thema in der Uni gehabt. Da war ich sehr überrascht. Da kam nicht jemand vom Netzwerk Grundeinkommen. Kamen lauter VWLer, die Straupa-Fans waren. Die haben mich damit genervt, aber ich könnte doch nicht bestreiten, dass der Kapitalismus wahrscheinlich wirklich viel besser funktionieren würde mit dem Grundeinkommen. Ich habe immer gesagt, wie der funktioniert und dass ich dafür nichts davon übrig habe. Nur sagt dauernd ein anderer, aber geben Sie es zu, dass er viel besser funktionieren wird. Die haben mich vielleicht genervt. ...15 Mann von irgendeinem VWL-Prof sind da angetreten. Grundeinkommen, Kapitalismus geht voran, ist auch unklar. Bitte? Glaube ich sofort. Ja. Es ist eine reine Ideologiewissenschaft, mach dir nichts vor. Da kommt kein wahrer Satz vor in der VWL. Die ist übrigens mal aus nur einem einzigen Grund erfunden worden. Um was gegen die Ökonomie von Marx, gegen die Erklärung der Ökonomie in die Welt zu setzen. Und zwar nicht nur gegen den Marx, da haben sie gleich die Vorgänger von Marx mitbeerdigt, die früher mal angesehene Ökonomen waren. Alles was bei Marx, Ricardo und worauf der sich auch beruft, haben sie gleich alles mit weggeschmissen. Und der erste Hauptwitz war, wenn einer überhaupt sagt, es gäbe einen Wert. Und die Quelle davon wäre auch noch Arbeit. Fiel den ein, wer das annimmt, der ist auf dem besten Weg zum Revolutionär. Da war die erste Tat der VWL, erstens gibt es sowieso keinen Wert. Zweitens, von der Arbeit kommt er sowieso nicht und wenn es einen gibt, dann ist er bloß Wertschätzung. So, und damit war eine Ideologie in die Welt gesetzt. Und die ist inzwischen, blustert die sich auf, aber es kommt kein einziger wahrer Satz drin vor. Ja, VWL ist ein hartes Studium. Nur Blödsinn. Aber Psychologie ist auch nicht besser. Okay, also, dann lassen wir es für heute sein. Wie gesagt, wer weiter debattieren will, soll auf die Termine kommen. Wer Lust hat, jetzt noch ein Bier trinken zu gehen um die Ecke, soll das tun. Ich mache das, da kann er mit mir nur ein wenig plaudern.